In Hamburg sagt man nicht nur Moin, sondern in Hamburg gibt es auch die gute Laune-Garantie, wenn man dort ist, um einen Podcast aufzunehmen. Wenn man dann noch über Triathlon spricht und wenn man Gäste hat wie Nils Görke und Thorsten Schröder, ist das Ganze fast ein Selbstläufer. Ich glaube, weder Nils noch Thorsten muss man hier an der Stelle genauer vorstellen. Wer Triathlon kennt, kann mit den beiden auf jeden Fall was anfangen. Und wem es noch nicht so geht, der lernt die beiden jetzt genauer kennen. Mein Name ist Niklas Bock, auch wenn mich im Triathlon immer noch die meisten Leute Bocki nennen. Und ich bin wirklich, wirklich froh, die Podcast in Vorbereitung auf die Trivue-Tour gemeinsam mit meinen Partnern in Silence und Selfish gemacht zu haben. Und ich hoffe, dass du viel Freude mit dieser Folge hast, aber auch mit allen anderen Interviews, die ab sofort online sind, damit du sie dir anhören kannst, wann immer du möchtest. Kleiner Hinweis noch, bevor es losgeht. Wenn du noch kein Ticket für die Trivue-Tour hast, dann solltest du das jetzt schleunigst erledigen, um das nicht zu verpassen. Es geht um das Buch, das ich geschrieben habe, die Kunst des Triathlons. Es geht um die Kurzfilme, die ich produziert habe beim Ironman Frankfurt, beim Challenge Rot, beim Allgäu-Triathlon. Und noch einer kleinen Überraschung, an jedem Abend sind prominente Gäste aus der Triathlon-Welt mit dabei, die auf der Bühne sitzen und aus dem Nähkästchen plaudern. Und das Beste ist, du triffst alle anderen Triathletinnen und Triathleten aus deiner Stadt. Die Tickets gibt's auf trivue.de, den Link findest du auch in den Shownotes, da dann auch alle Infos zu den Städten, zu den Terminen. Und ich freue mich, wenn wir uns dann ganz bald im Januar in deiner Stadt sehen. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Habt ihr irgendwelche Fragen zum Podcast? Ihr seid ja beides Profis eigentlich.
Ja, bei dir ist es natürlich immer eine besondere Herausforderung. Das ahne ich immer. Aber ich glaub, auch das werden wir hinkriegen.
Ich glaube, es wird einfach, weil wir einfach nur über Triathlon sprechen.
Ach so, ja,
ganz allgemein, ja. Eure Sicht der Dinge.
Das sind ja oftmals interessante Wendungen, interessante Fragen, die in eine ganz andere Richtung gehen als bei anderen.
Das finde ich aber, ist auch das, was Spaß macht, wenn man am Anfang vom Gespräch eigentlich gar nicht weiß, wohin es geht. Sondern dann gucken wir mal, was so passiert.
Ja, Gott, Thorsten ist lieber der, der das Schwimmprogramm vorher weiß, wenn der Trainer am Beckenrand steht. Das mache ich immer im Camp. Im Camp frage ich immer, soll ich das Programm an die Tafel schreiben, dass ihr seht, was auf euch zukommt, damit ihr entsprechend haushalten könnt? Oder lieber...
Ja, das würde ich jetzt so nicht unterschreiben, weil es ist natürlich schöner, wenn du jedes Mal sagen kannst, okay, nach diesen 4x400 Metern Fullspeed
kommt nichts mehr.
Ist bestimmt
genau,
Schuss.
Genau.
Und daran erinnere ich mich nämlich, naja, komisch, da fällt mir nämlich eine Geschichte ein, in Slowenien.
Ich jetzt erzählen, vielleicht kommt die im Podcast.
Kannst du nur einen Ticken näher ans Mikro,
in Slowenien.
Den nehmen wir direkt mit.
Da war es, Quatsch. Nein, aber in Slowenien, komisch, dass einem dann bestimmte Situationen einfallen. Aber da sind wir durch Slowenien geradelt und irgendwie hatte ich an dem Tag offenbar keinen Bock mehr, aber wir mussten offenbar noch einen Berg rüber. Aber wir hatten keine Ahnung, mit dem Rad, hatten keine Ahnung, wie hoch der genau ist. Und nach jeder Kehre dachte ich, okay, jetzt sind wir schon so weit oben, nach der nächsten Kehre ist dann wahrscheinlich der Gipfel erreicht und wir rasen runter nach Österreich. Und naja, so habe ich mich von Kehre zu Kehre fortgekämpft und dachte, aber nach der nächsten Kehre ist bestimmt Schluss. Naja, gut, nicht. Dann eben nach der nächsten. Naja, immer noch nicht, dann eben nach der nächsten. Und so würde es dann eben beim Schwimmen auch gehen. Kann ich mir gut vorstellen. Das nur nebenbei.
deswegen lasse ich mir nie Anstieg anzeigen auf dem Wahoo oder auf dem Garmin oder so. Kannst du doch mittlerweile auch.
Stimmt, wie lange das noch ist, wie lange der Anstieg noch dauert.
Wie lang und wann es steil wird und sowas. Oh.
Ja, aber das ist bei mir total unterschiedlich. Also mal wahrscheinlich komme ich mit beiden Situationen einigermaßen zurecht, wegen der Überraschung. Aber andererseits beim Norseman war es ja in der Tat auch so, dass ich mir genau aufgeschrieben habe und angeklebt habe, wie die Höhenmeter sind, wann ich hoch muss und wann ich wieder runterfahren kann. Und das hat ja auch irgendwie ziemlich gut funktioniert, dass ich mich nicht überfordert fühlte oder dachte, oh Gott, das schaffe ich nicht mehr.
Das ist dann eher Pacing, oder? Also das ist dann nicht, das nicht überrascht werden durch irgendwie eine spezielle Anforderung, sondern
aber das ja auch im Kopf gut verarbeiten zu können und zu sagen, das schaffe ich alles noch und das kriege ich gut hin. Mhm. Darum geht es ja auch.
Im Rennen würde ich es auch machen.
Ja?
Ja. Im Rennen würde ich es auch machen, safe.
Ja, so gut, Sicherheit und Kontrolle ist im Rennen ja nie verkehrt.
Nee, aber im Training?
Ja.
Oder im Podcast.
Schauen wir mal. Thorsten, hier muss ich ab und zu zwischendurch sagen, du musst noch mal näher.
Ach so, ja.
Also kann sein, dass ich, wenn ich dir irgendwelche Zeichen zwischendurch gebe und dich hinweise, dann heißt das, du musst näher ran. Danke erstmal fürs Vorbeikommen. Ich bin gespannt, was passiert. Wie geht's euch? Du bist voll im Marathonfieber und du bist mit der Saison eigentlich gerade durch, oder?
Ja, nicht ganz. Gefühlt war ich durch, also von vornherein war ich gefühlt nach dem Norseman durch, weil ich mir nichts weiter vorgenommen hatte. War jetzt auch ein bisschen fatal, weil ich dann eben nicht darauf geachtet habe, dass ich vielleicht auch mal am Wochenende frei habe, was die Arbeit anbelangt und dann vielleicht doch nochmal meine super Form nutzen kann für einen netten Triathlon. Und so musste ich jetzt ein bisschen suchen, weil ich nach dem Norseman ja doch noch Bock hatte, weiter Triathlon zu machen, irgendein nettes Event. Das hat dann eben mit meinen Tagesschaudiensten und Infodiensten fast gar nicht hingehauen, außer dass ich jetzt doch noch den Stadtpark-Triathlon entdeckt habe. Der war eigentlich ausverkauft, nur in der Sparte Hamburger Meisterschaften war noch was frei. Da konnte man sich auch anmelden als Startplatzbesitzer und in meinem Fall FC St. Pauli Triathlon-Vereinsmitglied. Deshalb starte ich jetzt bei den Hamburger Meisterschaften und werde hart darum kämpfen, Hamburger Meister zu werden. Aber ich war jetzt tatsächlich ein bisschen krank und deshalb muss ich wohl den Titel abschreiben. Vielleicht auch aus anderen Gründen.
Das ist immer gut, wenn man sich die Ausreden vorher schon
hat. Genau, wollte ich schon mal sagen. Also wenn ich da kein Hamburger Meister werde, auf der Sprintdistanz im Triathlon, dann liegt das natürlich nur an dieser kleinen Krankheit, die ich jetzt gerade durchlebt habe. Nein, hätte natürlich keine Chance gehabt, darum geht es nicht. Geht nur darum, irgendwie noch mal ein bisschen Spaß zu haben, nicht nach dem Norseman die Saison zu beenden, sondern noch mal was rauszuhauen, so weit wie möglich. Und da habe ich immerhin noch diesen Triathlon gefunden. Also einen kleinen Saisonabschluss wird es noch geben.
Direkt vor der Haustür.
Direkt raus, ja.
Du fährst nach Berlin, läufst den Marathon und bist halb verzweifelt, weil der Long Run nicht geklappt hat.
Der letzte finales Training hat nicht funktioniert, aber die Ambitionen sind hoch. Ich will tatsächlich nochmal versuchen, unter 2,50 zu laufen. Habe auch eine coole Trainingsgruppe mit Basti und Kai, die ich beide trainiere, die beide auch noch nie so schnell gelaufen sind. Basti wollte eigentlich nur mal unter 2,55 laufen. Da habe ich gesagt, nee, du bist zu fit, du musst unter 2,50. Und Kai ist zweimal ganz knapp gescheitert. Ich glaube, seine Bestzeit ist 2,50,12. Und jetzt muss ich mich da mit den Jungen battlen. Aber hat Spaß gemacht, also weil der Prozess ist ja immer das Ziel, der Weg. Und ich habe wirklich die letzten 6 Wochen durchgezogen, bin jetzt im August, ich glaube, 70 Kilometer im Schnitt pro Woche gelaufen.
Schon viel.
Das ist schon ganz ordentlich.
Das sind Dimensionen.
Das sind Dimensionen. Und dann, ja gut, für einen Triathleten sind es eigentlich keine Dimensionen, weil das sind 5 Stunden Training pro Woche.
Kommt drauf an. Also definiere für einen Triathlet, also was...
Für die normalen Triathleten, mit denen ich normalerweise
zu tun habe. Also Training insgesamt?
Training insgesamt. Ja, sonst habe ich nichts gemacht. Ich saß vielleicht noch ein, zwei Mal.
Du meinst nicht die Laufkilometer, sondern die Stundenanzahl.
Die Stunden, ja. Stundenanzahl, ja. Genau. Ja. Und 5 Stunden Training pro Woche ist jetzt für
den... Das ist ein
Witz. Siehst du, so schnell.
Kannst du ein bisschen mehr investieren,
genau. Lieber Nils.
Da muss mehr kommen. Ich habe vorher überlegt, und ich würde euch was unterstellen, und zwar, Nils, dass du in Deutschland zumindest mal der Coach mit der größten öffentlichen Präsenz bist, auch durch den Podcast. Ich meine, du bist jede Woche mit Nick zugange und sprichst zu, weiß ich nicht, wie vielen tausend Menschen. Und ich glaube, das bringt einfach so eine gewisse Reichweite und Dauerpräsenz mit sich. Und Thorsten, ich glaube, du bist vielleicht der bekannteste Age-Grouper, den es in Triathlon Deutschland gibt. Eben mit deinem YouTube-Kanal, den, glaube ich, ganz viele verfolgen, aber auch den Büchern, wo sich viele mit identifizieren können und dann diese Live-Auftritte, wo du mit den Leuten ja auch so interagierst und so. Und da habe ich mich gefragt, was ist für euch das Schöne an Öffentlichkeit?
Also in Öffentlichkeit, ich finde die Resonanz wunderbar, die ich zurückbekomme. Es ging bei meinen, gerade bei den YouTube-Videos, ging es nicht in erster Linie um Öffentlichkeit. Ich bin damit angetreten, also angefangen hat es ja mit der Qualifikation oder dem Qualiversuch für Hawaii 2022. Also habe ich mit den Videos November 20 angefangen und da ging es tatsächlich in erster Linie für mich um eine Doku. Für mich persönlich.
Oh.
Ich wollte mir selber dokumentieren, wie ich 2 Jahre lang auf so eine Qualifikation hinarbeite, möglichst dann mit Sonderausgabe Hawaii-Rennen. Mhm. Das war natürlich das Ziel. Aber ich habe mir eingebildet, dass ich es nachher auch spannend finde, in ein paar Jahren nochmal zu gucken, wie ich damals versucht habe, mich für Hawaii zu qualifizieren, ein zweites Mal mit diesem weltberühmten, für mich, 2-Jahres-Ironman-Hawaii-Plan. Und ich freue mich, wenn sich ein paar Leute dazuschalten und sich das auch angucken und vielleicht daraus irgendwas ziehen können, was für sie von Interesse ist. Und das hat dann ja tatsächlich auch ganz gut geklappt, sind viele Leute draufgesprungen. Auch die Bücher haben sich ein paar Leute gekauft und haben mich darauf angesprochen. Und das ist das Schöne, dass mir viele gesagt haben, hey, durch dich habe ich neue Motivation gefunden oder überhaupt die Motivation gefunden, Sport zu machen. War nicht unbedingt Triathlon, weil dieses Buch mit jeder Phase ist nicht unbedingt ein Triathlon, schon gar nicht Nerdbuch, sondern das ist eher so ein Sportmotivationsbuch. Und bei mir ist es dann eben der Triathlon geworden. bei mir ist es dann eben der Triathlon geworden, mein Sport. Andere ziehen da vielleicht für ihren anderen Sport, fürs Laufen auch nur oder nur fürs Radfahren ihren Nutzen draus. Aber es sind wahnsinnig viele Leute, die mir sagen, es hat mich motiviert und nebenbei haben wir noch schöne Geschichten von dir lesen können. Also das, finde ich, ist ein schönes Ergebnis aber dieser Öffentlichkeit.
Aber dafür hast du nicht angefangen. Also du hast es nur für dich gemacht und dann ist das draus geworden.
Das ist dann daraus geworden, so ist es gewachsen und hat dann zum Glück ein paar Interessenten gefunden, ja, genau.
Und hast du dir die alten Videos inzwischen nochmal angeguckt?
Noch nicht, dafür ist noch zu wenig Zeit vergangen. Jetzt muss ich ja erstmal diese Norseman-Videos fertig machen und auch das Race-Video zum Norseman muss noch beendet werden. Und vielleicht in, keine Ahnung, in 5 Jahren, wenn ich keinen Langdistanz-Triathlon mehr mache oder in 10 Jahren, dann werde ich es mir vielleicht nochmal in aller Ruhe angucken und denken, ach ja, damals war das schön, als ich noch Sport machen konnte.
Ja. Mich würde ein Video davon interessieren, wie du dir das anschaust und dann irgendwie so deine Reaktion darauf. Also vielleicht dann sogar wirklich so, du machst zwischendurch Pause und sagst nochmal deine Gedanken dazu den Videos, die du dann ein paar Jahre später anschaust. Das finde ich spannend. Also was dir dann in dem Moment durch den Kopf geht, wenn du es dir wirklich tatsächlich nochmal anschaust.
In ein paar Jahren?
In ein paar Jahren.
Ach so, ja. Also das würde dann, mich dann auch interessieren. Aber dafür ist es alles noch zu nah. Der Norseman sowieso, aber auch die Quali 22, das ist ja alles noch sehr präsent.
Außerdem machst du in 10 Jahren eh noch Sport.
Mal schauen. Schauen wir mal. Weiß ich nicht.
Toi, toi, toi.
Ich bin, alles ja, toi, 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 natürlich. Aber ja, gut. Ich gehe nun. Ist egal. Ja, in 10 Jahren mache ich auch mal Sport. Ja, das ist natürlich das große Ziel. Logisch. Ich will natürlich fit und gesund bleiben und in 10 Jahren auch noch Sport machen. Muss dann ja kein Langdistanz-Triathlon sein. Aber das hatte ich ja auch schon zwischendurch gedacht, dass, mal wieder, dass der Norseman dann der letzte Triathlon ist auf der Langdistanz und dass es damit dann doch wirklich zu Ende geht, weil mir vielleicht mittlerweile als ein Mann im fortgeschrittenen Alter die Gesamtenergie für eine Langdistanz fehlt. Hatte ich gerade nach dem Ostsee-Man in Glücksburg, hatte ich gedacht, weil ich ja auch beim Laufen da gefailt habe zwischendurch oder sehr lange gehen musste und sehr oft gehen musste beim Marathonteil, dachte ich, ja, vielleicht ist es jetzt einfach an der Zeit zu sagen, du hast nicht mehr die Energie, um das durchzuhalten, dann wechsel jetzt eben auf die kleinere Distanz, auf die mittlere Distanz. Aber der Norseman wiederum hat mir gezeigt, dass da doch noch ein bisschen Power in mir steckt. Also ich werde es vielleicht noch ein paar Jährchen machen. Vielleicht auch noch in 10 Jahren.
Jetzt Hawaii wieder beide Geschlechter. Ist auch eine Motivation.
Aber da kommen wir nachher noch ein bisschen zu. Also wohin die Reise noch gehen kann. Weil erstmal würde mich interessieren, wie das für dich mit der Öffentlichkeit ist. Ich habe dir jetzt unterstellt, du bist vielleicht der präsenteste Coach in Triathlon Deutschland, eben durch Podcasts und deine Meinung ist immer gefragt und so. Und was für dich das Schöne daran ist, in der Öffentlichkeit zu sein?
Ich glaube tatsächlich, das Schöne ist der Impact. Also, dass du wirklich Leute erreichst und dass du versuchen kannst, deine Dinge auf den Sport wiederzugeben. Und ich glaube, dadurch, dass ich ja wirklich auch schon sehr lange dabei bin, ich meine, das ist das, was, glaube ich, die meisten Leute immer unterschätzen, dadurch, dass ich auch ein paar Jährchen jünger aussehe, als ich ja tatsächlich bin, dass ich aber den Sport jetzt nicht von der ersten Stunde, aber ich würde sagen, seit der zweiten Stunde, ich meine, ich habe 93 angefangen und der Sport hat sich ja immens verändert. Und das ist irgendwie ganz cool, dass du den Leuten zeigen kannst, wie es früher war. Mhm. Hast dadurch natürlich auch einen kritischen Blick auf die Sache. Also ich habe gerade gestern mit einem meiner Profiathleten darüber gesprochen, wie es zu meiner Zeit war, Profi zu sein und wie es jetzt ist, Profi zu sein. Und ich bin heilfroh, dass ich früher Profi war, weil das jetzt, glaube ich, wirklich ein extrem hartes Business ist. Also war es früher auch, aber früher, glaube ich, war da tatsächlich noch mehr Lockerheit und mehr Freude dabei. Das weißt du selber auch. Mhm. Und da ist viel passiert. Und ich glaube, dieses Weitergeben von verschiedenen Gesichtspunkten, so wie es früher war, wie es heute ist, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz spannendes Ding und das macht eigentlich Spaß.
Verstehe.
Warum ist die Lockerheit heute weg oder nicht mehr so groß?
Also im Profisport ist das so hochprofessionell, dass du tatsächlich dir keine Schwächen mehr erlauben kannst und wirklich gefühlt 12 Monate im Jahr Vollgas geben musst. Viel liegt da mit Sicherheit auch an den Social Medien, dass du halt einfach siehst, was die anderen machen. Als wir früher im Trainingslager waren und uns auf Hawaii vorbereitet haben, da warst du im besten Fall im Club La Santa und hast 4, 5 Leute gehabt, die sich auch auf Hawaii vorbereitet haben. Und da hattest du ein schlechtes Gewissen, wenn du 2 Einheiten trainiert hast und 2 von denen haben noch eine 3. Einheit gemacht. Jetzt ist es so, dass du gefühlt immer, wenn du noch so gut trainiert hast, guckst du auf Social Media und siehst, dass die anderen nochmal 10 Stunden mehr machen. Ob das jetzt gut ist oder nicht, vielleicht sogar auch, ob es stimmt oder nicht, sei dahingestellt. Aber du hast halt diese permanente Vergleichbarkeit und das macht es natürlich für einen selber unheimlich schwer, das Gefühl zu haben, dass du genug gemacht hast, weil es halt immer irgendwelche gibt, die mehr gemacht haben. Das wusstest du früher nicht.
Also um eine gute Leistung zu erzielen und damit die Sponsoren zu halten, oder wie?
Ja, das
geht's
ist.
Mit Sponsoren?
Nee, auch. Also erstmal die guten Leistungen zu erzielen. Ich meine, das siehst du ja, was mittlerweile für eine brutale Leistungsdichte herrscht und was für eine, also was für Zeiten erzielt werden. Das ist ja wirklich Wahnsinn, wie hochprofessionell es geworden ist. Jeder muss mittlerweile ein Bikefitting machen. Also du kommst gar nicht mehr drum herum, wenn du es nicht machst. In der Weltspitze, also im Profisport, davon rede ich jetzt. Wobei bei den Amateuren natürlich auch immer mehr dahin gehen.
Aber ich finde den Punkt viel schwerwiegender, dass es halt so viele gibt. Also klar, Social Media, das ist einfach so ein weiterer Spielball, der dazu gekommen ist. Ne? Also so ein weiteres Argument, was du sammeln kannst, um deinen Wert für Sponsoren zu steigern. Aber ich finde einfach, dass die Dicht und die Konkurrenz unter Profis, also das Buhlen um den gesamten Kuchen, der da ist, viel, viel intensiver geworden ist. Weil früher, als du Profi warst, da gab es ja in Deutschland vielleicht auch nur 10, 15, die gesagt haben, ich bin Profi, ich lebe von dem Sport und ich will mich da irgendwie verwirklichen. Und mittlerweile sind das ja, weiß ich nicht, vielleicht 100, die es gibt und die sagen, ich habe den Anspruch, Triathlon Profi zu sein. Die alle halt um den Geldtopf rumlungern.
Ja, das Gefährliche ist, dass, glaube ich, heutzutage immer nur noch 10, 15 davon leben können.
Das stimmt,
und
genau.
Das hat sich nicht geändert. Die anderen 85, die leben halt wirklich dermaßen von der Hand in den Mund. Aber auch da, was die Leistungsdichte in den Profis anbelangt, hat Social Media ja einen riesen Impact, weil halt jeder sieht, was gemacht wird in der Weltspitze. Das war ja früher nicht so. Ich glaube, dass du früher auch tatsächlich noch viele Unterschiede in den Trainingsmethodiken hattest. Du hattest dann halt Leute wie die Relats, die halt einfach wahnsinnig viel abkonnten, wahnsinnig viel trainiert haben und sich dann dementsprechend entwickelt haben. Ich würde jetzt mal sagen, weil wir ihn auch beide kennen, ich kann mir vorstellen, dass ein Timo Bracht beispielsweise weniger trainiert hat, aber vielleicht dann phasenweise andere Sachen, die vielleicht zielgerichteter waren, gemacht haben. Also dann hattest du auch einen Fares, der halt auch so Knüppel auf dem Kopf irgendwie, aber da gab es noch Unterschiede und mittlerweile sind die Unterschiede imaginär. Also jeder macht mittlerweile Heat Prep, jeder macht eine Höhenkette, jeder trainiert 30 Stunden pro Woche, jeder geht, wie gesagt, in den Windkanal, jeder hat die neuesten Laufschuhe an, weil du halt weißt, was gemacht werden muss. Und das sehen natürlich auch die Amateure. Und dadurch werden auch die Amateure immer besser. Und dann ist der Schritt zu den Profis natürlich irgendwann gering. Also der Abstand ist geringer, dass du halt einfach sagst, nee, ich werde jetzt Profi. Weil wenn du siehst, was die Amateure für Leistungen bringen, jetzt hat gerade wieder einer in Kopenhagen den Weltrekord von Lars Wiechert aufgestellt, ich glaube 7,49, damit hättest du vor 10 Jahren jedes Rennen gewonnen und das macht jetzt ein Amateur mit irgendwie Mitte 20. So, und das ist halt krass und das ist irgendwie so eine Entwicklung, die natürlich aber auch total faszinierend ist. Gerade auch als Trainer ist es natürlich ganz spannend zu sehen und ich meine, wenn ich auch sehe, was ich mit den Athleten mache, die ich betreuen darf, das ist ja auch schon, das hätte ja vor 10 Jahren, hätten das die Profis gemacht. Also es geht ja auch durch. Oder wenn wir gucken, wie viel du trainierst, dann sind da ja auch regelmäßig, wenn das dann in der unmittelbaren Vorbereitung sind, 15 Stunden. Oder wenn wir im Trainingslager sind, schaffen wir es auch mal, diese eine Woche, die du hast, dann an die 30 Stunden ran zu trainieren. Das hätten ja früher die Amateure gar nicht gemacht. Einmal pro Jahr, wenn du auf Fuerteventura bist.
Machen wir ja, schon. Ja, aber in der Hochzeit, in den letzten Wochen vorm Rennen, habe ich das, so meine ich, immer so gemacht.
Ja, genau,
auch mit dir, genau. 15, 20 Stunden.
Genau.
Haben wir immer trainiert, ja. Oder habe ich immer trainiert, ja. Nach deinen Vorgaben.
Und da sind natürlich immense Volumina, was Amateursport anbelangt. Also früher haben die Amateure halt in der Regel nicht so viel trainieren können, weil das Wissen einfach noch nicht da war.
Kurze Werbung und ich habe eine Aufgabe für dich. Stell dir doch bitte gerade mal vor, wie schön es sich anfühlt, zum allerersten Mal auf seinem neuen Fahrrad zu sitzen und eine Trainingsrunde zu drehen. Schöner geht's doch fast nicht mehr. Ein ähnliches Gefühl ist das, wenn man so ganz niegelnagelneue Laufschuhe anhat und zum ersten Mal damit im Training unterwegs ist und man denkt, man fliegt. Und wisst ihr was? Diese schönen Gefühle kann man auch mit in die erste Disziplin nehmen, wenn man eher so ein bisschen transusig und träge sich mal wieder mitten im Winter, wenn noch alles düster und dunkel ist, ins Schwimmbad schleppt, dann muss man sich das Leben manchmal leichter und schöner machen, als es in dem Moment vielleicht ist. Und das geht mit einem ganz einfachen Kniff. Und zwar sich einfach mal wieder was zu gönnen. Ich kann euch nur empfehlen, schaut mal im Online-Shop von Selfish vorbei. Da gibt es jede Menge Accessoires, Trainingstools, Badehosen, Schwimmbrillen und so weiter. Also alles das, womit man sich so ein bisschen leichter machen kann. Und das Allerbeste ist, im Moment spart ihr im Online-Shop von Selfish 15% auf alle Produkte mit dem Code TRIVU. Alles groß geschrieben, TRIVUE. Selfish.com. Einfach ein bisschen shoppen, einfach mal was gönnen und dann wieder das Schwimmtraining richtig genießen. Und jetzt geht's zurück zum Podcast. Du meinst am Anfang, du siehst das kritisch, die Entwicklung. Was genau ist es, was du kritisch siehst daran?
Im Profisport. Ich sehe das nur im Profisport kritisch, weil halt einfach so viele Athleten mit Träumen starten und dabei auf der Strecke bleiben.
Also dass Träume platzen.
Ja. Und dass sie halt auch dieses Verrennen, das ist halt auch unheimlich groß, dass du dann halt mit 30, 32 immer noch Triathlon-Profi bist, keine Ausbildung hast und immer noch von der Hand in den Mund lebst. Also du musst, ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem Radsport. Ich glaube, du musst mittlerweile im Triathlon-Sport genau oder nahezu so professionell arbeiten wie im Radsport, im Triathlon wie im Radsport. Und im Radsport hast du ja mittlerweile ein relativ hohes Einkommensniveau. Bei den Pro-Tour-Fahrern habe ich gehört, dass die im Schnitt 400.000 Euro verdienen sollen. Das finde ich schon sehr, sehr krass, hat Ralf Denk gesagt im Podcast. Aber ich sage jetzt mal, wahrscheinlich die am geringverdiensten Radsportler verdienen so 100.000 Euro im Jahr. Und da findest du im deutschen Triathlon-Sport sehr, sehr wenige, die das verdienen. Aber der Aufwand, den die jungen Profis betreiben, der ist mittlerweile, glaube ich, genauso hoch wie bei den Radsportlern. Vielleicht sogar noch höher, weil sie nicht diese Teamstruktur haben und sich um alles drumherum auch noch selber kümmern müssen. Mhm. Das macht das Ganze, finde ich, schon wirklich brutal. Und das Fiese ist, ich sehe auch keinen Ausweg, wie mehr Geld in den Profisport reinkommen sollte. Weil natürlich das Medieninteresse am Radsport gerechtfertigt ist, weil die sehr, sehr hohe TV-Zeiten haben immer noch. Also es lohnt sich als Sponsor in den Radsport reinzugehen. Und im Triathlon hast du es so natürlich gar nicht. In unserer Bubble wird das anders wahrgenommen. Aber wenn du jetzt Otto Normalo fragst, deswegen glaube ich sogar, dass Thorsten der bekannteste deutsche Triathlet ist. Wenn du den normalen Bundesbürger fragst, kennst du Thorsten Schröder oder kennst du Jan Frodeno, glaube ich, dass mehr den Tagesschausprecher kennen als Jan Frodeno.
Wer die Frage kennen Sie Thorsten Schröder als Tagesschausprecher?
Nein, ich weiß, genau. Das war jetzt natürlich auch überspitzt gesagt, natürlich ja, nicht als Triathlet, aber von der Reihen, vom reinen Namen her, glaube ich, kennen mehr dich als einen Jan Frodeno.
Das kann gut sein, aber beim Thema Öffentlichkeit, oder was du jetzt auch gerade angesprochen hattest, so diese Vorbildrolle, die Profis haben, aber die ja ihr auch habt. Also Vorbild zu sein über einen YouTube-Kanal und zu zeigen, wie kann ich den Sport in den Alltag integrieren, ins Arbeitsleben auf eine ganz normale Art und Weise, wie jedermann. Oder halt als Trainer drüber zu sprechen, über die Facetten, die wichtig sind. Da seid ihr Vorbild. Und ihr nutzt den Leuten ja sozusagen in dem, was ihr tut in der Öffentlichkeit. Habt ihr euch mal andersrum gefragt, wie euch die Leute nutzen, die das konsumieren, was ihr macht, also wofür die für euch wichtig sind, dass es die gibt?
Also bei mir ist es ja auch noch relativ neu, muss ich sagen. Also diese breite Wahrnehmung. Also ich glaube, dass ich tatsächlich als Trainer bekannter war als Profiathlet, weil ich hoffe ich auch als Trainer erfolgreicher war als also so nehme ich meine Arbeit als Profitrainer, nämlich erfolgreicher war als die als Profiathlet. Macht das auch mit einer ganz anderen Hingabe und einer ganz anderen Passion. Also deswegen bin ich total froh, dass ich diese Profession gefunden habe. Und dass dann diese breite Öffentlichkeit meinen Namen kennt und mich hört, ist natürlich wirklich durch den Podcast gekommen. Und das ist jetzt zwar schon auch tatsächlich seit 3 Jahren, es ist krass, wie die Zeit rennt, also unglaublich. Und da bin ich ein bisschen wie die Jungfrauen zum Kinde gekommen. Ich meine, das weißt du genauso gut wie ich und habe mir halt nie die Gedanken darüber gemacht, was das für einen Impact hat. Weil sich auch die Hörerzahl mittlerweile tatsächlich verdoppelt hat. Es ist halt schon auch krass, wie viele Leute wir erreichen. Und ich finde es halt immer super amüsant, wenn du dann, das sind echt so schöne Situationen, du kommst irgendwie vom Deich, weil du nicht viel Zeit hast. Normalerweise fahre ich ungern bei uns am Deich, aber wenn ich wenig Zeit habe, fahre ich am Deich und dann rollst du irgendwie wieder in die Stadt rein und dann steht neben dir einer auf dem Rennrad an der Ampel und hat irgendwie AirPods in den Ohren, guckt dich an und sagt, ich höre dich gerade. So, und das ist halt so total absurd. Oder ich habe vorgestern beim Tennisspiel von meinem Sohn zugeguckt und war halt in diesem Tennis-Setup und bin rausgekommen und dann meinte einer, die 250 klappen. Und dann dachte ich so, hä, wie 250? Wo sind denn diese 250 im Tennis? Also ich war ja auf Tennis eingestellt, dann meinte er, in Berlin. Und dann musste ich nochmal kurz denken, ah, okay, der hört den Podcast. Ja. Das ist ja ganz, ganz neu. Und das ist schon absurd, macht wahnsinnig viel Spaß, ist manchmal auch sehr anstrengend. Also in Rot konnte ich tatsächlich nicht über die Messe gehen oder irgendwelche entspannten Gespräche führen, ohne angesprochen zu werden, was einen natürlich total freut, aber was natürlich, wenn du jetzt einfach nur dich mal mit jemandem unterhalten wirst und alle 2 Minuten kommt irgendeiner, dann ist es, wo du so denkst, hä, das ist ja wirklich komisch, ich will jetzt eigentlich in Ruhe mal quatschen, aber das ist so ein, das jetzt soll jetzt nicht negativ klingen oder so, es freut einen schon und die Leute sollen einen auch ruhig ansprechen, aber es war halt für mich total absurd, dass es nicht ging. Und deswegen habe ich mir darüber, was du gerade gefragt, habe ich mir gar keine Gedanken gemacht, was die anderen in mich sehen oder was die da reinstecken oder so, weil...
Ja, vor allen Dingen die Frage war ja andersrum gemeint, also inwiefern du auch die Öffentlichkeit brauchst um das zu tun, was du tust. Also wie du sagst, es ist ein absurdes Gefühl, aber sicherlich auch ein schönes Gefühl, ne, wenn man mitbekommt, dass die Leute das konsumieren und das verfolgen, was man macht. Und inwiefern das auch ein Antriebsfaktor ist und ob du sagen würdest, das ist wichtig für dich, eben angesprochen zu werden und das zu spüren.
Es freut einen natürlich, weil du halt einfach siehst, dass du offensichtlich einen guten Impact hast auf die Leute. Oder was heißt einen guten Impact? Aber du hast einen Impact auf die Leute und die Leute motiviert das. Was mich wirklich freut, ist noch mehr die Arbeit als Trainer, die wir ja auch jetzt noch breiter gemacht haben. Wenn du dann halt siehst, dass es auch bei den Leuten ankommt, die nicht 1:1 von mir trainiert werden. Das ist ein tolles Gefühl, weil sie halt einfach Ziele erreichen, die sie sonst vielleicht anders oder schwerer erreicht hätten. Aber dass ich jetzt die Öffentlichkeit brauche, das würde ich absolut verneinen, weil ich dafür, auch wenn das anders wirken mag, aber gar nicht so ein Öffentlichkeitsmensch bin. Mhm. Also ich bin schon extrovertiert, ich kann mich auch in dem Maße bewegen, aber am liebsten bin ich eigentlich in einer kleinen Gruppe um mich herum, die enger an mir dran sind. Deswegen würde ich, also ich brauche das nicht.
Wie ist es bei dir? Weil ich habe dich auch schon bei Live-Veranstaltungen erlebt, wenn du unter Leuten bist, du saugst das ja auf.
Ja, ja, das finde ich immer toll. Die Interaktion, da kommt dann ja was zurück oder ich gebe was, kommt was zurück, ich reagiere darauf. Also ich finde das in so einer Gemeinschaft großartig. Aber ansonsten muss ich jetzt gerade innerlich, vielleicht auch äußerlich schmunzeln, weil ich mich in den Worten von Nils sehr wiedergefunden habe. Es mag so wirken, auch mit meinem Job und vielleicht auch bei den Lesungen, dass ich extrovertiert bin oder zumindest sein kann. Aber ich bin auch sehr gerne für mich allein oder eben in dem kleinen Kreis und ich brauche diese Öffentlichkeit tatsächlich nicht. Dass ich zum Fernsehen gekommen bin, ist dann eher so eine zufällige Geschichte und es drängt mich eigentlich gar nicht auf die Bühne. Und es hat mich gar nicht so auf die Bühne gedrängt. Es sei denn, ich glaube, dass ich wirklich was zu erzählen habe und zu sagen habe und das ist zum Beispiel mit dem Buch der Fall oder mit der Lesung, weil ich da genau weiß, das sind schöne Geschichten. Und da können die Leute ein bisschen was rausziehen für sich selber. Deshalb gehe ich dann auch gerne. Und es macht Spaß, sowohl mir als auch den Leuten, stimmt, die da auch mal was zu lachen haben. Deshalb mache ich das gerne. Aber ansonsten bin ich keine Rampensau, die einfach rausgeht und sagt, hey, hier bin ich, Leute, guckt mich an, wie geil ich bin. Und deshalb ja auch die Eingangsworte zu meinen YouTube-Videos, wo ich sagte, eigentlich war das ursprünglich für mich eine Dokumentation über das, was ich gemacht habe, um da nochmal drauf zu gucken in ein paar Jährchen oder es rekapitulieren zu können. In erster Linie für mich und in zweiter Linie, wenn es jemandem gefällt, dann ist es schön. Und ich freue mich auch, wenn mich Leute ansprechen bei den Triathlons, dann ist es immer eine schöne Bestätigung, wenn die sagen, hey, ich gucke deine Videos und motiviert mich immer wieder, auch bei dem Norseman übrigens, fuhren auch zwei Leute an mir vorbei, eine Frau, die sagt, hey, ich gucke übrigens seine Videos. Und mit der habe ich mich dann auch während des Norsemans in Anführungszeichen gebettelt. Wir haben uns immer gegenseitig überholt. Sie ist an mir vorbeigedüst, wenn ich den Berg raufgefahren bin. Ich habe sie beim Runterfahren überholt und auch beim Laufen. Und so ein anderer Typ kam auch noch zu mir und fuhr auf mich auf und sagte, hey, deine Videos, cool. Ja. Und jetzt fahren wir weiter. Also sowas finde ich immer total nett. Ist eine Bestätigung für das, was ich mache, dass es eben eine gewisse Bedeutung für andere Leute hat.
Ja.
Und damit hat es dann für mich auch eine Bedeutung. Also dann freue ich mich darüber und überlege mir dann eben, ob ich nicht noch mehr raushaue, damit noch mehr Leute begeisterte Triathleten oder begeisterte Sportler werden. Aber ich kann mich auch zurückhalten und bin auch in meiner ganz persönlichen Bubble glücklich und zufrieden. Und das Gute, wenn ich das nochmal sagen darf, gerade als Tagesschau-Mensch, ist es ja so, dass die Reaktionen auf das, was du in der Arbeit machst, oftmals, was Mails anbelangt oder vielleicht auch andere Reaktionen, oftmals sehr negativ sind, von wegen Systemling und linksgrün versifft und was auch immer.
Das kommt dann so.
Das kommt eben nicht. Das ist das Schöne, weil ich...
Nein, doch, bei der Tagesschau kommt
es. Ja, bei der Tagesschau kommt es vielleicht, aber da gibt es dann die Redaktion, die davor steht, also die Leserbrief oder Lesermail oder Zuschauermail. Zuschauer, wir haben ja keine Leser. Doch, haben wir auch. Egal. Also Zuschauer. Mails, Konsumenten, Zuschauer. Die schreiben sicherlich Mails, aber da gibt es eine Zuschauerredaktion, die das Ganze vorfiltert und uns nicht die allerschlimmsten Dinge weiterschickt. Aber ich weiß von einer Kollegin, die bekommt wirklich schreckliche Dinge an den Kopf geschmissen, per Mail. Und Das ist bei mir zum Glück und hoffentlich auch nach diesem Podcast nicht anders. Ja, meine Reaktionen, die ich bekomme, sind meistens auf den Triathlon bezogen und meist positiv. Das freut mich dann natürlich auch, dass ich da so ein bisschen in die andere Richtung, was die Reaktionen anbelangt, abgeglitten bin.
Du wolltest auch gerade noch was sagen.
Ja, ich wollte sagen, dass das witzigerweise auch, als Thorsten damit angefangen hat, ich am Anfang auch noch so zu ihm gesagt habe, oh Thorsten, das ist jetzt nicht dein Ernst, dass du jetzt noch mit YouTube-Videos anfangen willst, weil du hast ja eh nicht viel Zeit, dein ganzer Tagesrhythmus ist so gestückelt und wir müssen das echt gut planen, weil du auch oft Nachtschichten hast und sowas. Und hab dann so gedacht, das brauchst du doch auch irgendwie gar nicht. Und dann meinte er, nee, ich mache das ja auch nicht für andere, sondern ich mache das für mich. Und ich finde, das Spannende ist, dass du das auch in den Videos erkennst, weil ich die natürlich dann schon auch von Anfang an verfolgt habe, weil das natürlich auch immer ein super Feedback ist, zu sehen, wie das Training funktioniert. Das eine ist das, was bei Training Peaks drinsteht. Das andere ist das, was du dann halt auch am Screen siehst, wobei das immer sehr identisch ist. Also das finde ich auch ganz schön, weil das etwas ist, was mich zum Beispiel an Social Media tierisch nervt, wenn du Athleten hast, die sich mega durch die Einheiten durchkämpfen und dann siehst du auf dem Instagram-Feed, wie sie dann irgendwie auf Happy Life machen und du denkst, um Gottes Willen, ist das fake. Das finde ich wirklich furchtbar. Und so ist es ja bei Thorsten nicht. Und ich finde tatsächlich, wenn du siehst, wie sich halt auch die Qualität der Sendung verändert hat, das sage ich dir ja auch immer, siehst du halt einfach, wie viel Freude auch dabei ist. Und vor allem, und das ist das Entscheidende, finde ich, dass du halt bei Thorsten auch wirklich die Passion siehst, also diese Leidenschaft, mit der er rangeht. Mhm. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich auch sehr oft Motivation rausziehe, wenn ich jetzt sowas mache wie den Marathon und ich Momente habe, wo ich keinen Bock habe, dann denke ich halt immer an die ganzen Athleten, die wir betreuen. Und also zum Beispiel ist es mir immer noch schleierhaft, wie du so stundenlang auf der Rolle sitzen kannst. Das denke ich auch jedes Mal wieder. Ich schüttel den Kopf. Bin ganz froh, dass du jetzt endlich auch das Gravelbike entdeckt hast, dass du im Winter auch mal draußen fährst, weil ich halt viel lieber 4 Stunden irgendwie bei 5 Grad draußen fahre als 3 Stunden auf der Rolle. Aber ich finde, das sieht man halt. Und diese Passion zu vermitteln über die Videos, das ist, finde ich, doch total cool. Und das ist auch etwas, um den Kreis dann auch nochmal zu schließen, was mich schon auch extrem motiviert, wenn du halt einfach hörst, dass es den Leuten Spaß macht, wenn du irgendwie an der Alster lang läufst und dann ruft dir einer entgegen, hier, geiler Podcast, das macht total Spaß, weil auch da versuche ich ja auch manchmal, also ich rede ja eh immer, wie mir die Schnute gewachsen ist und das ist ja auch nicht immer nur positiv. Also du hörst wahrscheinlich den Podcast nicht mehr, aber...
Nicht alles zumindest.
Da sind ja schon auch manchmal Dinge, wo ich durchaus kritisch bin. Und ich finde das dann halt ganz gut, wenn die Leute dann halt auch mal irgendwie darüber nachdenken oder man halt auch einfach mal eine andere Sichtweise gibt. Die ist ja, muss ja gar nicht richtig sein, das ist ja einfach nur meine Sicht der Dinge, aber ich finde das halt immer gut, wenn du den Leuten Denkanstoß gibst und dass du halt dann auch einfach mal versuchst, den Leuten, ja wie gesagt, dass sie sich selber auch mal reflektieren. Und es ist ja sehr viel Egoismus in dem Sport und ich finde zum Beispiel, das ist mir halt immer ganz wichtig, dass man auch mal sich selber mal ein bisschen zurücknimmt und sieht, wie viel drumherum noch dazu gehört, dass man diesen Sport so ausüben kann, wie viele von uns den ausüben mit 15 Stunden Training pro Woche.
Genau, aber deshalb, es ist eine große Leidenschaft bei mir, in der Tat, dieser Triathlon. Ich habe zum Glück nach dem Fußball, mit dem ich angefangen habe und auch eine große Leidenschaft hatte, habe ich zum Glück eine neue sportliche Leidenschaft gefunden. Und deshalb, auch deswegen brauche ich jetzt keine extra Öffentlichkeit, die mir die Energie zurückgibt, damit ich diesen Sport weitermache. Deswegen mache ich das nicht, sondern ich mache diesen Sport mit großer Leidenschaft, dass das daraus entstehen könnte, aus diesem ersten Versuch. Hätte ich auch niemals gedacht, aber ich bin da hundertprozentig dabei. Und wenn ich was von dieser Leidenschaft, von diesem Spaß an dem Ganzen weitergeben kann, dann freue ich mich halt drüber. Aber dringend nötig ist es nicht.
Aber für mich interessant, so beides zu hören. Also deine YouTube-Videos jetzt vielleicht auch so zu verstehen oder sich auch so anzuschauen, dass du sitzt ja immer so vor der Kamera und sprichst in die Kamera und jetzt so zu wissen, okay, eigentlich sprichst du zu deinem zukünftigen Ich. So stelle ich mir das jetzt gerade vor und die Videos dann so zu gucken, finde ich dann auch irgendwie eine ganz interessante Perspektive. Und bei dir so dieser Mann im Ohr zu sein, Denkanstöße zu geben, weil das beantwortet ja auch so ein bisschen die Frage, wie nutzt ihr das, was ihr in der Öffentlichkeit macht, dann so für euch und was ist so ein bisschen die Intention dahinter. Das finde ich eigentlich ganz gut zu hören.
Aber ich weiß natürlich, dass ein paar Leute zugucken, deshalb spreche ich auch zu denen und spreche sie direkt an. Also ganz so ist es nicht.
Aber so,
also das war die Ursprungsidee, ja.
Wie schaut man sich das an? Ja. Also so mit dem Hintergrundwissen kann man das jetzt auch so sehen, glaube ich. Ich wollte ja ursprünglich über allgemein Triathlon mit euch sprechen und wollte euch fragen, warum Triathlon für euch eine Herzensangelegenheit ist.
Na gut, bei mir ist es ja tatsächlich mittlerweile auch schon seit sehr, sehr langer Zeit Job, aber immer noch Herzensangelegenheit. Ich glaube, sonst könnte man das so auch gar nicht machen, weil du ja doch auch unheimlich viel gibst. Und das ist auch tatsächlich etwas, was ich merke, was auch vermehrt Energie kostet, dass halt diese das hängt wahrscheinlich auch mit der Art von Coaching zusammen, die ich mache, weil ich glaube ich schon auch sehr nah am Athleten dran bin, ohne jetzt permanent Kontakt mit ihm zu haben, ganz im Gegenteil, aber ich halt doch sehr stark den Athleten, glaube ich, empfinden kann. Also wie nervös ist er, wie bereitet er sich gerade drauf vor, deswegen hilft es auch immens, wenn du Athleten schon so lange betreust, wie ich jetzt Thorsten, weil du halt einfach ganz genau weißt, wie tickt der und machst dir keine Gedanken, wenn er dann, weil wir es eingangs hatten, im November schon sagt, so ab jetzt keine Süßigkeiten mehr, da würde ich halt bei ganz vielen ängstlich sagen, Vorsicht, Vorsicht, dass du genug isst, aber bei ihm ist es halt einfach wichtig, weil sonst haut er 2 Tafeln pro Tag weg, statt Schokolade. So, und ich weiß, er kriegt das halt auch gut hin, aber ich bin dann schon immer mit sehr viel Passion dabei und das beinhaltet natürlich auch, dass du danach ganz schön erschöpft bist.
Ja, stimmt.
So, also das kostet schon auch Energie. Und wieso ist Triathlon nicht? Das ist, also ich habe mich hat Triathlon ja von Anfang an irgendwie gecatcht, weil ich das einfach so eine unglaublich faszinierende Sportart fand. Ich war ja erst Handballer, bis ich realisiert habe, dass ich zu klein bin, habe in der Hamburger Landesauswahl gespielt und habe dann mit Radsport angefangen und war im Radrennen auch recht talentiert, klar, weil ich halt einfach Ausdauertalent habe, aber bin dann auch das erste Jahr in der Amateur-Bundesliga mitgefahren, habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass das nicht in die richtige Richtung gehen wird bei mir. Also so dieses knallharte, ich hatte auch nicht die richtigen Trainer und die Struktur war irgendwie nicht so. Und fand da schon Triathlon total cool. Das war so 92, als Wolfgang Dittrich damals auf Hawaii vorne mit dabei war, Jürgen Zeck und Dirk Aschmondheit. Und da habe ich dann in meinem Tourmagazin Triathlon gesehen und fand das so mit diesen Aero-Lenkern und die bunten Klamotten. Das hat mich so gecatcht und dachte, oh, wie cool ist das. Aber ich konnte ja nicht schwimmen. Ich meine, die Geschichte ist schon 1000 Mal erzählt. Aber trotzdem habe ich gedacht, eigentlich würde ich das total gerne machen. Und habe dann ja als 19-Jähriger wirklich schwimmen gelernt, was mir jetzt auch im Job total hilft, weil ich halt diese Angst vor dem Wasser nachvollziehen kann. Weil ich hatte wirklich panische Angst vor dem Wasser. Mhm. Also ich konnte gar nicht schwimmen. Ich konnte auch nicht Hunde paddeln. Ich hatte wirklich Angst vor dem Wasser. Und habe dann ja mit 19 schwimmen gelernt. Und dann bin ich ja relativ schnell recht erfolgreich geworden. Erst als Amateur und dann rutscht es halt in diese Profigeschichte rein. Und ich finde halt beim Triathlon einfach dieses, ist auch immer, wenn man mich fragt, was ist meine Lieblingsdisziplin, ist es definitiv nicht Schwimmen, aber ich weiß nicht, ob ich Radfahren oder Laufen lieber mag. Also ich bin super gerne an der frischen Luft. Ich finde beim Radfahren halt dieses mit Technik, dass du in Gesellschaft fahren kannst, dass du super mit Leuten fahren kannst, die schlechter sind, das ist egal, dann fährst halt vor oder fährst nebeneinander, nimmst ihn dann wieder in den Windschatten rein. Laufen ist ein bisschen anders, aber beim Laufen ist halt da diese Einfachheit. Siehst dir Laufschuhe an, egal wo du auf der Welt bist, gehst du laufen. Und dieses Zusammenspiel dann der Disziplin und einfach auch so dieses, dass es auch eine neue Sportart ist, dass du halt Sachen entdecken konntest, dass du Sachen ausprobieren konntest, dass du noch nicht diese Norm noch nicht hast, wie sich dieser Sport weiterentwickelt hat. Und mittlerweile ist es tatsächlich, also was mich, das hat auch relativ lange gedauert, bis ich es gemerkt habe, was mich am meisten an dem Job Triathlon-Coach reizt, sind die Menschen. Also ich bin wirklich so ein People's Person, also ich liebe halt Menschen und finde halt Charaktere unheimlich spannend. Und diese verrückte Sportart, wo wir ja alle Freaks sind, da sammeln sich natürlich besondere Charaktere. Und das finde ich halt so wahnsinnig spannend, dass du mit Leuten zu tun hast, die irgendwie alle so einen kleinen Hau weg haben. Weil warum machst du, es ist ja schon alleine keine Spielsportart. Es ist ja total nachvollziehbar, dass du Tennis spielst, habe ich auch gemacht. Und wenn du auf dem Tennisplatz bist, sind ratzfatz 3 Stunden um und du hast es gar nicht gemerkt. Wenn du 3-Stunden-Lauf machst, ist es ein bisschen anders. Da guckst du nach einer Stunde auf die Uhr und denkst, shit, ich muss noch 2 Stunden laufen. Also das ist ja, das macht ja per se, würde mir, glaube ich, jeder recht geben, wenn man ein bisschen Balltalent hat, nicht so viel Spaß wie eine Spielsportart. Oder würdest du jetzt, Thorsten, ich meine, du hast beides. Du warst auch ein begeisterter Fußballer. Wenn du
absolut recht. Aber ich dachte jetzt gerade, nach den 15 Stunden Norseman, die sind wie im Flug vergangen. Also
das ist was anderes. Ja, aber das ist halt Fokus. Aber da kommen, da, aber ja, genau, weil du hast halt einfach, also ich wollte sagen, per se, Ausdauersport ist jetzt, würde ich sagen, schon, du musst schon kleinen Hau weg haben, um das zu machen. Auch dann noch 3 von diesen Sportarten, dann diese Disziplin, du musst dich auf ein Ziel zielgerichtet hinarbeiten. Und das sind schon besondere Charaktere. Und das macht halt unfassbar viel Spaß.
Jetzt kommt die Werbung. Und ich muss ein bisschen aufpassen, damit das jetzt nicht so völlig drüber wird, weil es geht um eine meiner absoluten Lieblingsmarken im Triathlon. Das hat was damit zu tun, dass es nicht einfach nur irgendein Unternehmen ist, was hier einen Werbeplatz gekauft hat, sondern da gehört ganz viel freundschaftliche Verbindung und auch viele gemeinsame Erlebnisse aus der Vergangenheit dazu. Ihr kennt sie alle. Die Rede ist von In Silence. Also ich weiß gar nicht, was ich darüber noch erzählen muss. Es gibt Socken noch und nöcher. Es gibt mittlerweile aber auch ganz viele Essentials, Headbands, Running Caps. Es gibt auch T-Shirts und Sweatshirts und hast du nicht gesehen. Immer höchste Qualität, beste Funktionalität. Also da werden alle Ansprüche, die man haben kann an Socken und was es sonst noch so braucht, um gut und unverwechselbar auszusehen, erfüllt. Alles wird in Italien und Portugal produziert. Die Socken kommen in unterschiedlichen Längen, Dicken, hast du nicht gesehen. Und deswegen ist auch für wirklich jeden Geschmack und jeden Gebrauch was dabei. Was die Farbpaletten und Auswahl angeht, davon fange ich jetzt gar nicht erst an zu reden. Also ich kürze das hier an der Stelle so ein bisschen ab. Nicht umsonst tragen so viele Weltklasse-Profis diese Socken, nicht nur im Training, sondern auch im Wettkampf. Und deswegen deckt euch doch jetzt nochmal mit einer neuen Kollektion für die nächsten Trainingsmonate ein. Auf insilence.com findet ihr alles, was das Herz begehrt, und mit dem Code TRIVUE, T-R-I-V-U-E, alles groß geschrieben, spart ihr bis zum Ende der Tour, also bis zum 1. Februar, 15% auf alles. Nur nicht auf reduzierte Artikel, aber ihr werdet sicherlich trotzdem fündig und sparen könnt ihr auch. Also viel Spaß beim Shoppen und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Das verstehe ich alles und ich glaube auch, das ist alles richtig, was du sagst, aber es beantwortet für mich immer noch nicht die Frage, warum das für dich eine Herzensangelegenheit ist, oder vielleicht ist die Frage auch anders so, für was liebst du Triathlon?
Für die Menschen, die Triathlon machen.
Ist es das für die Menschen, die den Triathlon machen, oder weil du derjenige bist, der den Menschen helfen kann?
Nee, ich habe ja ganz eng mit den Menschen zu tun. Also das ist, glaube ich, ich überlege auch, ob ich auch ein guter Psychologe hätte werden können, weil das ist ja schon, also das geht ja in die Richtung und du hast natürlich schon auch so ein, ich würde es jetzt gar nicht Helfersyndrom sagen, das klingt dann wieder so, als wenn ich es mit irgendwelchen gescheiterten Persönlichkeiten zu tun hätte. Aber in
Helfen, das ist aber jetzt interessant.
Aber du hast ja schon, also ich glaube, was wirklich Spaß macht, ist, die Leute auf dem Weg zu begleiten, dass sie Leistungen erzielen. Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, die sie sich ganz oft selber nicht zutrauen.
Ah.
Also ich habe zum Beispiel, stelle es ganz häufig fest, dass ich dem Athleten mehr zutraue, als er oder sie sich selbst. Und wenn das dann aufgeht, also so dieses, ich meine, das hatten wir jetzt ja beim Norseman, wo ich, mir war das mehr oder weniger klar, dass wenn die letzten Wochen so laufen, wie ich mir das vorgestellt habe, trotz des Schlüsselbeinbruchs, dass du dieses Black-T-Shirt kriegen wirst. Und für dich war das ja so völlig, ist ja alles zusammengebrochen in dem Moment, wo das Schlüsselbein gebrochen ist.
Nee, jetzt übertreibst du.
Okay.
Das ist ja nicht so, Moment, also das Black-T-Shirt ist zusammengebrochen. Ja,
das Black-T-Shirt.
Es ist nicht zusammengebrochen, aber es ist ein bisschen in die Ferne gerückt.
Genau.
Genau, ja. Mit 2 Monaten ohne Lauftraining, 2,5 Monate kein Schwimmen, mitten
in der Hochphase. Dann waren die Läufe im Training viel zu kurz und viel zu wenig am Anfang.
Ja, das war ganz grauenvoll. Ich wurde unterfordert. Nee, aber du kommst in dieses Trainingslager. Wir kommen jetzt von der eigentlichen Frage ab, ne?
Ich komme zu der Frage auch gerne nochmal
zurück. Kommst du wieder zurück? Aber ich will Abwägung. Das hier nochmal kurz gerade rücken oder beziehungsweise einordnen, wie mein Gedankengang war. Du kommst ins Trainingslager im März, hast die ersten 3 Monate Grundlagen trainiert und denkst, jetzt geht's ab. Jetzt gibt's in den 10 Tagen wirklich einen Schub ganz weit nach vorne in deiner Leistungskurve, ganz weit nach oben wird die gehen. Und am ersten Tag brichst du dir das Schlüsselbein. So, und dann denkst du irgendwie, ja gut, du wolltest eigentlich beim Norseman mitmachen, du wolltest dir eigentlich das schwarze T-Shirt holen. Das wird jetzt wahrscheinlich schwierig, wenn du, keine Ahnung, ein paar Wochen, wie lange auch immer genau, raus bist aus dem Training, aber die Ansage von mir gegenüber war ja, ich mach's auf jeden Fall weiter, ich versuch's auf jeden Fall, erstens mitzumachen, mit der Vorgabe irgendwie ins Ziel zu kommen, weil ich natürlich nicht einschätzen konnte, da bist du dann eben doch eher der Fachmann, ganz einschätzen konnte, wie gut ich drauf bin, wie fit kann ich mich machen oder durch Nils werden, wenn ich dann noch 3 Monate zu trainieren habe. Das war so meine Rechnung. März, April fielen weg, trainingstechnisch, weitgehend. Und im Juni, Juli und, nee, im Mai, Juni, Juli könnte ich dann wieder trainieren. Genau, 3 Monate hätte ich Zeit. Aber mit irgendwie einer Lücke und mit Rückschritt, mit einem Stand von trainingsplanmäßig Februar im Mai zu starten, das innerhalb von 3 Monaten hinzubekommen, das fand ich gewagt.
Darf ich eine Zwischenfrage dazu stellen?
Ja.
Hat dich das motiviert oder demotiviert?
Also eher motiviert, wenn ich an meine Begehrlichkeiten denke, was ich in Sachen Laufen haben wollte und wo Nils dann, als es wieder losging mit dem Laufen, Nils mit 45 Minuten, 50 Minuten, also irgendwie eine Stunde durfte ich nach drei Wochen dann. 30 ging es los, aber danach Minuten, durfte ja. jemand 45 Minuten laufen und das, glaube ich, über drei Wochen. Es hat bis Mitte Mai gedauert, bis ich dann eine Stunde wieder laufen durfte. Also für mich ging es viel zu langsam los und zwischen den Läufen lagen auch immer zwei Tage Pause. Viel zu lang für mein Empfinden, aber er ist ja nun mal der Profi. Deshalb war ich dann natürlich sehr motiviert, wieder loszulegen und richtig loszulegen, um diese, jedenfalls einen Teil dieses Verlustes an Training und Fitness aufzuholen. Aber, was ich halt sagen wollte, ich wollte auf jeden Fall mitmachen beim Norseman, ich wollte auf jeden Fall ins Ziel kommen, habe nur gedacht, ja, mit dem schwarzen T-Shirt, das könnte schwierig werden. Weil, ich denke ja immer, bei so einer Geschichte, bei so einem Extremtriathlon, macht ja auch nicht jeder mit, sondern jemand, der schon einigermaßen Erfahrung hat, der schon gewisse Triathlons, Langdistanz-Triathlons in den Knochen hat und eine gewisse Leistungsfähigkeit hat. Das ist vielleicht nochmal ein anderes Publikum als bei irgendwelchen anderen Ironmanern, wo sich auch jeder, also viele Leute anmelden, die es einfach mal versuchen wollen und die einfach nur ins Ziel kommen wollen. Das ist dann ja ein anderes Level. So habe ich das gerechnet und habe in der Tat dieses schwarze T-Shirt ein bisschen nach hinten gestellt. Natürlich mit der Vorgabe, ich versuche es, ich werde alles geben, um dieses schwarze T-Shirt zu bekommen. Aber ob es hinhaut, da war ich mir unsicher. Also es ist nicht zusammengebrochen. Ich möchte diese Wortwahl zurückweisen aufs Schärfste. Ich war schon noch motiviert.
Das heißt, das hat dich motiviert zu sagen, okay, es sind jetzt nur drei Monate, aber die schöpfen wir jetzt voll aus.
Aber ja.
Und dann ging das am Anfang so los mit diesen 45 Minuten wochenlang und das unwohle Gefühl dazu. Aber fällt dir dann leicht zu vertrauen? Also, oder?
Also ich frage danach, ich glaube, ich habe dir eine SMS geschickt, eine WhatsApp und gefragt, ist das richtig? Ich meine, hallo? Ich meine, ich muss jetzt dran, na, habe ich ja gerade erzählt. Viel zu wenig laufen, das kann doch nicht richtig sein. Verwechselst du mich? Weil manchmal tauchen im Trainingsplan beim Schwimmen, tauchen manchmal auch Zeitvorgaben auf, die, glaube ich, für seine Triathlon-Profis gedacht sind und nicht für mich. Aber da weiß ich schon, okay, Nils hat bei den Profis irgendwie abgegriffen und bei mir einfach kopiert und irgendwie muss ich mich an den Zeiten nicht orientieren, sondern ich schwimme halt mein Tempo. Und da dachte ich, das sei vielleicht in diesem Fall auch so gewesen.
Ein Einsteiger, der mit Triathlon anfängt. Nee, das war schon bewusst.
Ja,
aber
ja,
um das auch nochmal.
Das hat funktioniert, also wunderbar, deshalb ist ja auch der
Trainer Titan. Aber leicht gefallen ist dir nicht, gut. Also du hast das gesehen.
Nee, das ist überhaupt nicht leicht gefallen. Nein, da will ich dann durchstarten. Wenn ich wieder kann, nach zwei Monaten Pause, dann will ich auch wieder loslegen. Ganz klar.
Ja. Und das ist auch ganz spannend, Niklas, das muss ich auch nochmal sagen, dass, weil du gesagt hast, hat ihn das motiviert oder demotiviert. Thorsten hat das gar nicht in Frage gestellt. Und das ist halt etwas, was ich jetzt natürlich nach der langen Zeit auch weiß, wo natürlich auch ein Prozess war, weil Thorsten in den, weiß ich gar nicht, wie lange wir zusammenarbeiten, 10 Jahre oder 8 Jahre, ich weiß es nicht.
Ja, nee, jetzt wirklich, auf jeden Fall.
Wirklich schon lange einfach eine unheimliche, auch eine Resilienz entwickelt hat und auch so eine extreme, schon auch Gelassenheit und auch doch auch Vertrauen, weil das stellt man fest in den Trainingseinheiten, die nicht laufen. Am Anfang unserer Zusammenarbeit haben sich Trainingseinheiten, die nicht gelaufen sind, sehr aus der Ruhe gebracht. Und dann quasi, oh, ich konnte die Vorgaben nicht einhalten. Wo ich dann gesagt habe, Thorsten, mach dir keine Gedanken, wenn da 4,50 steht und du konntest dann nur 5 Minuten pro Kilometer laufen. Es geht immer um den Effort. Es geht darum, dass du alles gibst, dass du dich anstrengst. Und das wird dann schon ein paar Wochen später, wird das schon funktionieren. Das ist part of the game. Mittlerweile siehst du das halt, das ist dann auch das Schöne, die Videos anzugucken. Dass das halt, dass ihn das gar nicht mehr verunsichert, wenn er die Zeiten nicht erreicht oder sehr motiviert, wenn er die Zeiten erreicht. So, das heißt, diese Resilienz, die halt im Langdistanz-Triathlon immens wichtig ist, die ist bei Thorsten halt sehr, sehr groß. Und für mich war das zum Beispiel auch, als ich das gesehen habe, das war dann so, ich habe die Trainingseinheit tatsächlich auch angeguckt, bevor du mir eine WhatsApp geschickt hast und habe gedacht, warum ist die Trainingseinheit nicht da geendet, wo sie gestartet ist. Ich wusste ja, dass er im Plaitas ist und habe halt gesehen, zu Ende war die Einheit irgendwo und habe ich gedacht, und warum ist er da gefahren? Weil ich meine, die Routen auf Fuerteventura sind ja wirklich sehr überschaubar. Im Nachgang haben wir erfahren, dass es darum ging, Aufnahmen für dieses scheiß YouTube-Video zu machen. Deswegen waren da Hunde, die Strecke kannte er nicht, bum, 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 und er lag dann halt auf der Nase so. Und dann kam von dir die Nachricht und das war ja Anfang März und für mich war völlig außer Frage, dass wir das trotzdem gut hinbekommen, weil ich halt einfach weiß, dass er so fit ist durch die ganzen letzten Jahre und dass wir ja immer noch so viel Zeit haben Und spätestens, als ich dann gesehen habe, dass er eine Woche später, wie damals Magnus Ditleff, als er sich die Schulter gebrochen hat, mit dem Petsyball auf dem Rad saß und er mir geschrieben hat, Nils, wir können schon 2 Stunden fahren. Und ich so dachte, aber das ist halt Thorsten. Und welcher Amateur macht das halt? Weißt du so? Und da war mir ganz klar, das kriegen wir hin. Ich muss ihn halt nur bremsen. Er darf halt nicht zu früh zu viel wollen, weil dann kann das System auseinanderbrechen, dann entzündet sich womöglich irgendetwas und da verlieren wir noch mehr Zeit. Also die letzten Wochen, die mussten schon sitzen. Aber das ist, da kommen wir dann halt wieder zu diesem mit besonderen Menschen zu tun haben. Und wenn du Leute lange trainierst, dann hast du teilweise sogar noch einen Prozess, dass du Leute hast, das hatte ich jetzt dieses Jahr, eine Amateurathletin, das ist so ein totales Duracell-Häschen, die kann nicht stillsitzen. Wenn ich dir einen Ruhetag aufgeschrieben habe, war das für sie die absolute Hölle. Und die hat dann immer noch irgendwelche Trainingseinheiten reingemogelt. Und die hat sich jetzt auf eine Langdistanz vorbereitet, hatte einen Ermüdungsbruch. Und die ist da so souverän mit umgegangen, hat sich so aufs Positive konzentriert, hat dann Ellipsentrainer gemacht, Crosstrainer gemacht und hat wirklich eine Ruhe bewahrt. Das wäre vor 4 Jahren, wäre das undenkbar gewesen. Mhm. Und das macht halt so Spaß, wenn du das siehst, weil das ja irgendwie aus Trainersicht ist, ist ja ein Reifeprozess. Und vielleicht auch, weil du denkst, denn wahrscheinlich wird sie auch dann in normalen Situationen eine andere Gelassenheit haben, die sie vielleicht vor 4 Jahren noch nicht gehabt hätte. Wenn dann Flug gecancelt wäre, und da stelle ich ihr mal, dass das Leben zusammengebrochen wäre. Jetzt sagt sie sich halt, okay, gut, fliege ich halt einen Tag später.
Ja, verstehe.
So, und das macht halt wahnsinnig viel Spaß.
Und das weiß ich sehr zu schätzen an Nils, dass er dann sagt, macht mal lieber langsam. Also bevor eine Erkältung, Krankheit nicht auskuriert ist, schickt er einen nicht auf die Strecke. Und auch in diesem Fall, was das Laufen anbelangt, das Wiedereingliedern ins Lauftraining, das ging dann eben auch ganz langsam. Und das finde ich dann auch richtig gut, dass er da vorsichtig ist. Das machen wahrscheinlich andere Trainer auch anders. Die sagen, hey, so schnell wie möglich wieder rauf auf die Laufstrecke und ins Bad und aufs Rad und hau rein und hol das alles auf. Aber er sagt, nee, also Gesundheit ist auch das allerhöchste Gut. Und da gehen wir dann eben langsam voran und schaffen trotzdem die Ziele.
Ja, und du hast halt diese Riesenbasis, ne? Das darf man halt auch nicht vergessen.
Das
halt
kommt
einfach,
dazu, ja.
Dass du halt einfach schon jahrelang dabei bist, ja. Und das sind diese Lebenskilometer, die halt einzählen. Und da gibt es gar keine Notwendigkeit, da irgendwie ein Risiko einzugehen. Im Profisport ist das anders. Im Profisport musst du dann teilweise schon auch, also da, klar ist auch da die Gesundheit das Allerwichtigste. Aber wenn du da einen Athleten hast, der, keine Ahnung, für Hawaii qualifiziert ist und es sind noch 6, 7 Wochen und da ist jetzt irgendwas am Hakeln, da wägst du natürlich schon ab, okay, wie schaffen wir das jetzt, dass er sie noch auf Hawaii starten kann, performen kann und im besten Fall erst am Zielstrich auseinanderfällt. Mhm. Das ist dann nochmal was ganz anderes.
Ich kriege dann natürlich als derjenige, der jetzt plötzlich einen Schlüsselbeinbruch hat, bekomme ich natürlich von anderen gehört, ach, Kieler hatte das auch und der hatte das auch, Magnus Nittler, wer auch immer, hatten ja schon diverse Leute durchgemacht. Und dann guckst du mal, googelst ein bisschen und liest dann, nach 2 Wochen waren die wieder im Schwimmbad, trotz Schlüsselbeinbruch und nach 2 Tagen saßen die wieder auf dem Rad und nach 3 Tagen sind sie wieder gelaufen und dann denkst du, okay, ich in 2 Monaten? Naja gut, okay. Fragst dich, warum das bei mir anders ist, aber ich bin eben auch nur Amateur und wurde auch gar nicht so schnell operiert. Und auch mein Doc, der hatte auch, der Orthopäde, der zuständig war, hat auch gesagt, machen Sie mal schön langsam. Und das ist auch eher einer, der so ein bisschen konservativer drauf gewesen ist. Und ja, dafür bin ich dann letztlich doch dankbar, dass von diversen Seiten ich gezügelt wurde in meinem großen Drang, jetzt wieder schnell loszulegen. Aber da bin ich dann, wenn ich auch im ersten Moment enttäuscht bin und denke, ach, das dauert mir zu lange, bin ich aber auch im zweiten Moment, wenn ich das kurz sacken lasse, bin ich dann ja auch so, dass ich sage, ja, lieber auskurieren, lieber ein bisschen warten und dann sicher sein, dass es vorbei ist, dass du dann Haken hintermachen kannst und dann richtig loslegen kannst.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, was du gerade sagst, so diese Vergleichbarkeit zwischen dem, wie man als Amateur Triathlon betreibt und wie das Profis machen. Das kann bedingt funktionieren und motivieren, aber manchmal natürlich auch so ein bisschen guter Reality-Check sein, weil ich, wenn ich mich richtig erinnere, bei Sebi, als er sich das Schlüsselbein gebrochen hatte, der ist an dem Tag selbst noch in so eine, ich meine, Fachklinik oder zu einem wirklich Spezialisten in St. Moritz gekommen, ist an dem Tag noch operiert worden und da war halt alles wirklich allererste Sahne. Das ging sowas von rucki-zucki und dann geht das halt auch so schnell und ja. Als Amateur, wie du es gesagt hast,
ist das
genau anders. Naja, aber jetzt würde ich gerne zu der Frage zurückkommen. Also, warum ist Triathlon für dich eine Herzensangelegenheit oder anders formuliert, wofür liebst du den Triathlon?
Das hat sich alles sehr entwickelt, sehr langsam entwickelt. Ich bin ja sehr spät zum Langdistanz-Triathlon gekommen und Triathlon, die kleineren Strecken waren ja immer easy zu machen. Ich bin ja kein großer Läufer und schon gar kein großer Schwimmer. Ich habe ja Schwimmen so richtig dann erst mit 45, noch ein bisschen später als du, gelernt, wie man richtig krault. Aber als Fußballer war irgendwie der Fußball für mich das alles Entscheidende und das Großartige und das Mannschaftsspiel. Und so allein zu kämpfen, das fand ich jetzt auch ursprünglich nicht so toll, musste aber wegen meiner Wirbelsäulenoperation, die ich als Jugendlicher hatte, mir irgendeine Bewegungsmöglichkeit suchen, um nicht völlig aus den Nähten zu geraten. Und so kam ich dann ganz langsam zum Laufen, fand es zunächst total langweilig, mega langweilig, wie du es vorhin schon mit den 3-Stunden-Läufen oder mit den langen Läufen angesprochen hast. Warum soll ich von A nach B laufen, ohne einen Ball am Fuß? Das ist idiotisch. Hat mir keinen Spaß gemacht, zudem war ich auch noch langsam. Schon in der Schule war ich immer einer der langsamsten Jungs, was ich nicht so toll fand, aber mit meinen Fußballskills immerhin so ein bisschen ausgleichen konnte. Schwimmen, wie gesagt, konnte ich gar nicht so richtig. Kraulähnliche Bewegungen habe ich hinbekommen, aber fortbewegen, das war da schwer möglich. Radfahren konnte ich, weil ich frühzeitig Radreisen gemacht habe dann auch und ein Rennrad hatte, auch schon als Jugendlicher. Somit hatte ich eine gewisse Ausdauer. Aber es hat wirklich lange gedauert, bis ich mich mit dem Triathlon dann angefreundet habe. Und als ich dann mich angefreundet hatte und die Langdistanz mir ausgesucht hatte und es versuchen wollte, da ging es dann doch sehr schnell, weil ich durch gewisse Trainingseinheiten, die ich mir genommen habe zum Einstieg in meine Langdistanzkarriere, habe ich gesehen, woran man arbeiten kann, um schneller durchs Wasser zu kommen, um besser, effektiver zu laufen. Und das hat mir einen riesen Schub gegeben, daran zu arbeiten, besser zu werden beim Laufen, beim Schwimmen. Und so hat es langsam immer mehr Spaß gemacht, diese Sportarten auszuüben. Es kam natürlich hinzu, dass durch meine Arbeitszeit so diese Mannschaftsgeschichten schwieriger wurden, weil ich abends arbeite, am Wochenende arbeite. Deshalb war es gut, wenn ich irgendwas hatte, wo ich auch langsam Spaß entwickeln konnte, was ich für mich alleine machen konnte, ohne auf andere achten zu müssen. Also das hat sich sehr langsam entwickelt. Das Schöne ist, dass man so viel eine große Abwechslung hat. Also ich muss nicht nur Radfahren, muss nicht nur laufen und schwimmen, sondern heute schwimmen, morgen laufen, übermorgen Radfahren. Das finde ich großartig, nicht auf alles fixiert zu sein. Ich hatte, weil ich eben so eine Ausdauer hatte auf dem Rad und die Cyclassics schon frühzeitig gemacht habe hier in Hamburg, hatte ich auch überlegt, oh, ob ich mich ein bisschen spezialisiere auf Radfahren. Aber ich fand es damals total langweilig, 5 Stunden lang nur auf dem Rad zu sitzen. Musste ich dann nachher bei den Langdistanzen auch. Aber ja, hat ein bisschen gedauert, bis sich das dann entwickelt hat. Also diese Abwechslung ist das Großartige. Und auf der Langdistanz finde ich es toll, mich durchzukämpfen, durchzubeißen. Das hat sich auch erst im Laufe der Zeit so herausgestellt, dass ich es geil finde, auch gegen Widerstände, innere Widerstände oder gegen die Schmerzen anzulaufen, gegen das mentale Problem, das mir sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, sich trotzdem durchzukämpfen und durchzubeißen und dann am Ende, wenn es geschafft ist oder eben auch nicht so geschafft ist, aber natürlich, wenn man es geschafft hat, ein schönes Gefühl zu haben, dass man nicht aufgegeben hat, sondern dem inneren Schweinehund widerstanden hat und ein gutes Ergebnis erzielt hat, für mich ganz persönlich. Also das ist es. Die Abwechslung, das Durchkämpfen, das Durchbeißen, also wie diese Sportart charakteristisch aufgebaut ist, das liebe ich.
Das ist ja letztendlich auch Entwicklungsprozess, also sowohl körperlich zu merken, wenn ich mich da rein verliere und die Technik verbessere, dann gleite ich schneller durchs Wasser oder werde besser, aber auch irgendwie die persönliche Entwicklung zu merken, ach ja, ich kann mich durchbeißen. Also ich kann was schaffen, was ich mir vorstelle.
Genau, und ich sehe ja auch schon, da ziehe ich auch schon Motivation raus und Spaß draus in den Monaten der Vorbereitung. Wenn ich im November starte, nachdem ich 2 Monate Chips und Schokolade gegessen habe und mit einer gewissen Wampe dann, kleinen Wampe, in die Saison starte, wie ich dann von Monat zu Monat sehe, wie ich schneller, besser werde und schneller regeneriere und das Fett auch so ein bisschen schmilzt, ich einfach fitter werde, das ist natürlich auch von Monat zu Monat ein schöner Prozess, zu sehen, dass es voranschreitet. Was ich dann im November, Dezember, wenn es losgeht, noch gar nicht fassen kann, dass ich in 9, 10 Monaten total fit bin und so einen riesen Langdistanz-Triathlon absolvieren kann. Das finde ich dann immer wieder faszinierend, Jahr für Jahr. Mhm. Hoffentlich auch im nächsten Jahr wieder, aber diesmal auch wieder. Man startet relativ weit unten und kann sich doch in den Monaten sehr weit vorarbeiten. Auch dieser Prozess ist klasse und es lohnt sich immer mal wieder zurückzugucken, wie war es vor einem Monat, wie war es vor 2 Monaten, um daraus Motivation zu ziehen und zu sagen, ja, geht voran, geil.
Ich glaube, dass das tatsächlich auch bei mir eine Herzensangelegenheit ist oder was, weswegen Triathlon eine Herzensangelegenheit ist, weil es erstmal ein talentfreier Sport ist. Mm. Ist mir gerade so bewusst geworden.
Was?
Naja, weil du hast gerade gesagt zum Beispiel, dass du nicht gut gelaufen bist. Und mittlerweile würde ich sogar fast sagen, dass Laufen ja eine deiner Stärken ist. Also wenn du jetzt irgendjemandem erzählst, du bist im Marathon ich glaube ja, wir hätten immer noch diesen 3:10er-Marathon, den hast du immer noch drauf, aber ich glaube 3:12 war es, als wir mal in der Vorbereitung
laufen.
3:13, okay, eine Minute langsamer. Aber das ist ja, und das war glaube ich AK50, meine ich, also das ist ja schon auch für einen Hobbyläufer eine wirklich gute Zeit. Und ich finde es spannend, dass du sagst, dass du als Kind in der Schule kein guter Läufer warst.
Ja.
Weil jetzt mittlerweile, auch du hast ja auch eine sehr gute Lauftechnik, hast auch daran gearbeitet. Also selber hast du es gesagt, du warst jetzt nicht der talentierteste Läufer. Mittlerweile, 40 Jahre später, läufst du sehr gut im Triathlon und läufst sehr gute Zeiten. Deswegen ist es ein talentfreier Sport, man muss jetzt nicht talentiert sein.
Ja, hast recht.
Und das ist etwas, was ich echt toll finde, dass du halt talentfrei sein kannst, egal wo du startest. Wenn du natürlich mal als junger Athlet, so wie du oder ich, mal sehr gut warst, dann ist ganz klar, wirst du an die Zeit nicht mehr rankommen. Aber auch dann kannst du dich ja wieder auf die Reise begeben. Dann geht es halt nicht mehr darum, irgendwie den Marathon unter 2:30 zu laufen oder in 2:20, sondern freust dich halt, wenn du an alte Zeiten, die du im Ironman gelaufen bist, anknüpfst. So, also du hast, der Startpunkt kann egal wann erfolgen. Mhm. Und ich glaube wirklich auch so dieses Psychologische, das hatte ich ja eben auch schon erzählt. Und du hast dann ja schon auch, jetzt wird es sehr philosophisch und jetzt auch wieder so pathetisch, aber du hast ja schon auch so eine Parallelität zum Leben. Also du hast ja ganz oft, viele sagen sich ja immer, nee, das kann ich nicht. Du sagst, probier's doch einfach mal. Du kannst, wenn du es nicht probierst, kannst du ja nicht herausfinden, ob du es kannst. Und das kann ja in allen Bereichen sein. Und auf einmal beißen die sich dann so rein, dann merken die, hey, vielleicht kann ich das ja doch. Und dann merkst du so, okay, es kommt auch wieder ein Rückschritt. Dann stellst du fest, sind das Leute, die dranbleiben oder die wieder zurückziehen, die sich vom ersten, zweiten, dritten Fehler entmutigen lassen und sagen, ich kann es doch nicht. Oder sind das welche, die sagen, nee, ich probiere es dann noch ein viertes, fünftes, sechstes Mal. Das heißt, so diese Steh-auf-Mentalität, die finde ich im Leben unheimlich wichtig ist, dass du halt einfach positiv bleibst, diese American Attitude, nicht die momentane American Attitude, sondern so die alte aus den 80ern, 90ern. Du kannst einen Fehler machen, ist egal, mach einfach weiter. Das erste Business geht runter, mach das zweite. Und Deutschland ist ja immer sehr, sehr vorsichtig und alles muss immer sehr in Bahn laufen, musst erstmal deine Ausbildung machen und dann musst du dein Studium durchziehen und dann kannst du das und das machen. Und das ist ja im Triathlon und finde ich auch wirklich deine Parallelität zum normalen Leben. Und du hast schon dieses Transferverhalten vom Sport auf den Alltag, auf die Familie, auf den Job.
Das ist im
Triathlon wahrscheinlich, weil es eben so talentbefreit ist, komplett anders als in anderen Sportarten, wo du halt ein gewisses Talent mitbringen musst. Wenn du jetzt kein begnadeter Ballsportler bist und du willst mit 40, 45 Tennis lernen, wirst du irgendwie nie auf einem besonders hohen Niveau Tennis spielen. Und es wird eher sehr, sehr frustrierend sein. Vielleicht kriegst du irgendwann mal die Murmel übers Netz. Aber dass du so Punktspiele spielst und wirklich so dich verbesserst, dass die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. So wie ich auch beim Skifahren. Da ist vielleicht auch eine kleine Angstkomponente dabei, aber ich werde keine schwarzen Pisten mehr runterfahren. So, im Triathlon ist das anders. Das finde ich total faszinierend, das ist mir eben bewusst geworden.
Ich glaube, dass im Triathlon ganz oft das Schwerste ist, anzufangen. Einfach anzufangen und zu machen. Also sozusagen, okay, ich lege mal los, ich traue mich loszulegen, ich bin mutig genug oder neugierig genug, um mich auf den Weg zu machen. Mal gucken, wie schnell oder welche Distanz man dann schafft. Aber ich glaube, dass das so die Hürde ist, wo viele Leute sich das eben nicht zutrauen und dann halt gar nicht erst loslegen.
Wobei die jetzt auch geringer geworden ist, weil ich finde, wenn du siehst, wie viele Leute mittlerweile Triathlon machen, das ist natürlich auch wirklich schon so ein Trendsport irgendwie geworden, aber ich finde das total cool, wenn du halt einfach siehst, wie viele irgendwie beim Hamburg-Triathlon ihr Stadtrad in die Wechselzone schieben und halt einfach sagen, nee, diese 500 Meter schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, 5 Kilometer laufen, das kriege ich schon hin.
Und
das finde ich sensationell.
Ich finde, das ist aber auch wieder so ein bisschen ganz zurück zu dem, was du am Anfang gesagt hast, so dieses Romantische, wo der Triathlon auch herkommt.
Ja,
so dieses,
genau, Abenteuer.
An sich stellt der Sport ja keine Ansprüche. Der sagt ja nicht, kauf dir erstmal ein Fahrrad für 12.000 Euro und melde dich für einen Ironman an, dann darfst du mitmachen. Sondern der sagt ja, hier Sprintdistanz oder Jedermann, Volkstriathlon ist auch für alle da. Komm mit dem Stadtrad und hol dir deine Laufschuhe und vielleicht noch eine Schwimmbrille, dann kannst du dabei sein. Das ist ja eigentlich, wie du sagst, eine schöne Entwicklung. Das
voll, ich meine, guck dir diese Rennen wie Asgrail an, die nicht mal mehr eine Zeitwertung haben. Oder Matschfuß von den Plattfüßen oder sowas. Das ist ja sensationell. Die Leute kommen einfach, wollen eine gute Zeit haben. Du brauchst schon auch das Ziel, das ist, glaube ich, relativ wichtig. Weil wenn du halt dich zum Matschfuß anmeldest, musst du ja schon 120 Kilometer mit dem Gravelbike durch Norddeutschland fahren, durch Schleswig-Holstein fahren. Das heißt, du da sagst schon, okay, heute der Sonntagsride, der fällt nicht
schon
aus.
Schon ein bisschen was können.
Genau, also dieses Ziel, das ist ja ganz, ganz wichtig und dieses Hinarbeiten, was Thorsten eben auch gesagt hat, sich dann auch selber überraschen, dass du auf einmal Strecken fahren kannst, die du gar nicht fahren kannst. Mhm. Das finde ich ist halt auch so toll, wenn du überlegst, wie dieser Radius beim Radsport, deswegen ist Radsport ja auch so faszinierend. Am Anfang fährst du 30 Kilometer Runden, 40 Kilometer Runden und irgendwann bist du so weit, dass du mit dem Rad an die Ostsee fährst und wieder zurück, wo alle die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und du stellst fest, wie schön das ist. Das heißt, dieses Ziel brauchst du schon, um durchzuziehen. Aber letztendlich ist es völlig egal, mit welcher Zeit du ins Ziel kommst. Es geht einfach darum, dass du eine gute Zeit hast. Und das, finde ich, ist eine mega Entwicklung. Das ist halt wirklich, absolut. Wettkämpfe sind es ja gar nicht, ohne Zeitnahmen gibt.
Absolut.
Ich finde es auch immer wieder toll beim Hamburger Triathlon, vor allen Dingen, wenn ich dann auf der Sprintstrecke viele Leute sehe, die mit ganz normalen Rädern unterwegs sind und ganz normalen Klamotten und nicht so wie ich, wie wir, nur vom Feinsten und mit bestem Material ausgestattet über die Strecke brettern. Dann komme ich mir manchmal sogar schon schlecht vor, weil ich dann an diesem Stadtrad oder an normalen Rädern vorbei bretter und denke, ja, das ist irgendwie der Ursprung des Triathlons, aber so habe ich ja auch mal angefangen irgendwann.
Absolut.
Und es hat sich dann eben entwickelt, aber wie schön, dass so viele Leute auf diese Art und Weise den Triathlon kennenlernen oder einfach mal mitmachen wollen.
100%.
Das begegnet mir auch immer wieder. Ja. Diese Transformation des Mindsets oder des Verhaltens, der Einstellungen, des Charakters vom Triathlon ins normale Leben, das ist auf jeden Fall auch gegeben, das glaube ich auch. Da kann man viele Parallelen sehen.
Welche Parallelen siehst du da? Also du hast ja ein bisschen was beschrieben.
Ja, sich etwas zutrauen zum Beispiel, das hatte ich jetzt ja gerade auch wieder in Norwegen, ehrlich gesagt, mit dem Norseman. Das hatte ich mir ja all die Zeit überhaupt nicht zugetraut. Ich kannte ja die Bilder vom Norseman von vor 10 Jahren, wo die Menschen komplett in Neopren gehüllt von diesem komischen Schiff in den eiskalten Fjord springen. Und Bilder, wo sie über den Hardanger Widder radeln, aber eben auch voll eingemummelt, schön warm. Und im strömenden Regen sind sie dann auch noch gefahren auf einem anderen Foto und dann auch noch durch so einen nebligen, über so einen nebligen Berg oder auf einen nebligen Berg hochlaufen. Völlig irre, völlig bescheuert, bei schlechtem Wetter, kalten Temperaturen, sowohl Luft als auch Wasser.
Alles kein
das war überhaupt nichts für mich. Hatte ich überhaupt nichts mit am Hut. Also wäre ich niemals auf die Idee gekommen, als ich die Bilder gesehen habe, war klar, never ever für mich. Ja, Norwegen ist ganz schön, aber niemals mit mir, auf gar keinen Fall. Dann gab es ja 2023 den Zufall, mehr oder weniger Zufall, geleitet eigentlich von meiner Freundin, dass wir dann doch zugeguckt haben und Herrn Kienle ein bisschen angefeuert haben und ich mich dann schockverliebt habe. Und das ist dann die Geschichte mit dem Zutrauen. Sich etwas zutrauen und es einfach mal versuchen und zu sagen, warum soll ich das nicht auch hinkriegen? Wenn andere Menschen, die hier in den Fjord springen und diese ganze Strecke zurücklegen, das schaffen, warum soll ich das nicht auch schaffen? Das sind vermutlich auch eher relativ normale Menschen und keine vom Mars, Außerirdischen, was auch immer, mega, super, duper Sportler, die 100.000 Profijahre hinter sich haben, sondern einfach Leute, die es machen und offenbar sich darauf vorbereiten und damit zurechtkommen. Warum soll ich dann nicht auch damit zurechtkommen, obwohl ich die ganze Zeit gesagt habe, ich schaffe das nicht? Also habe ich mich damit ein bisschen auseinandergesetzt und es mir dann doch zugetraut mit einer entsprechenden Vorbereitung. Aber das ist es eben, ne? Also gewisse Schritte zu wagen, die man vorher nicht gewagt hat. Und das ist in der Tat, wie du es sagtest, Nils, das ist ja im wirklichen Leben dann auch so. Einfach mal was versuchen. Was kannst du dabei verlieren? Beim Norseman konnte ich jedenfalls nicht so wahnsinnig verlieren, außer dass ich dann vielleicht mitten in der Strecke, auf der Strecke stehen bleibe und in mein Supporter-Auto steige und wir dann so weiterfahren, aber nicht auf dem Rad oder laufend.
Und letztendlich hättest du da aus der Erfahrung auch heraus auch wieder irgendwas gelernt. Wie gehst du mit der Situation um, das hier nicht zu erreichen oder so? Ne? Ja. Also hätte ich auch weitergebracht. Was fallen euch noch für Parallelen ein zwischen dem, was man im Triathlon lernen kann, aber was man fürs Leben gebrauchen kann?
Also ich finde ja diese Resilienz immens wichtig, weil ich finde, dass Resilienz einem wirklich im Leben extrem weiterhilft. Die meisten lernen ja, also entweder ist es mitgegeben oder Leute lernen eine Resilienz durch Rückschritte oder Rückschläge, also meistens dann halt auch auf dem harten Weg. Und ich finde, wenn du das halt im Sport lernst, dass halt, wie Thorsten eben gesagt hat, vermeintlich geht es nicht weiter, es geht aber noch weiter. Oder du hast eine Verletzung und steckst nicht den Kopf in den Sand, sondern gehst produktiv damit um und merkst auf einmal, hey, das war jetzt ja gar nicht so schlimm. Oftmals ist es ja sogar so, dass eine Verletzung aus Trainersicht kommt ja nicht ohne Grund. Jede Verletzung, Krankheit kommt irgendwie zu einem Zeitpunkt, wo du am Anschlag warst und dann musst du im Nachhinein gucken, okay, warum war das so? Wo haben wir uns festgefahren? Also das ist dann immer quasi so ein Reset-Button. Und da dann was Positives draus ziehen, aus vermeintlichen Niederlagen oder Rückschlägen und daraus dann gestärkt hervorgehen. Das ist im Triathlon ganz, ganz häufig der Fall. Und die, die die höchste Resilienz haben, sind in der Regel die, die dann auch vorne mit dabei sind oder schrägstrich ihre Ziele überperformen. Es geht ja immer gar nicht um das vorne mit dabei sein, aber wenn Thorsten da steht vor 2 Jahren, auf diesen Fjord guckt und sagt, um Gottes Willen, das ist ja alles das, was mir keinen Spaß macht, aber irgendwie triggert mich das, was ja, wo wir dann wieder bei den Freaks sind, die wir alle sind. Und dann sagst du, okay, wie kriege ich das hin? So, und dann machst du das Ganze. Und das ist etwas, finde ich, was halt im Leben total gut anwendbar ist. Dass du halt ja, einfach merkst, nee, ich verändere Dinge oder stehe einfach nochmal auf, nochmal auf, nochmal auf und auf einmal fügt sich das Ganze dann. Mhm. Und dann merkst du auf einmal krass. Oder auch dieses, es war ja gar nicht so schlimm, was man ja andauernd im Alltag hat, dass du irgendwie, bei mir ist es dann die Steuererklärung oder was weiß ich was, du hast ein klärendes Gespräch, du musst irgendwas machen und du hast diesen Kloß im Hals und schiebst es immer weiter weg, immer weiter weg, immer weiter weg. Und wenn du es dann gemacht hast, fällt dieser Rucksack vom Rücken weg und du denkst, hey, eigentlich war das doch gar nicht so schlimm.
Stehe, ja.
So.
Ich finde, das positive Denken, finde ich, kann man aus so einem Triathlon auch immer gut mitnehmen. Also sich nicht lange aufhalten mit Ärgern, Meckern und Motzen und Beklagen über eine Situation. Zum Beispiel, wenn wir einen Platten haben, wenn ich einen Platten habe auf der Strecke, dann bringt es mir nichts, wenn ich sage, scheiße, ich habe einen Platten, ach, was für ein Unglück, oh, was ist mir da widerfahren, sondern da geht es ums Handeln und die Energie, die ich jetzt vielleicht ins Meckern und Motzen stecken könnte, kann ich vielleicht ein bisschen positiv umwandeln und einfach sagen, ich repariere das jetzt schnell und fahre weiter. So könnte man es im Alltag dann auch vergleichen mit, keine Ahnung, wenn die Bahn nicht kommt oder verspätet hat oder was auch immer passiert, dann kann ich mich natürlich damit aufhalten, zu meckern, zu motzen über die Bahn, aber ich kann auch versuchen, sofort weiterzudenken und meine Energie da reinzustecken, wie komme ich jetzt weiter und welche Lehren ziehe ich vielleicht jetzt aus dem, was mir gerade widerfahren ist, vielleicht eine Bahn früher buchen in Zukunft, um sich dann eben nicht so aufzuregen. Oder vielleicht, wenn ich im Stau stehe und weiß, dass ich morgens natürlich in der Rush-Hour im Stau stehe, dann versuche ich auch irgendwelche anderen Lösungen vielleicht zu finden, wenn ich darauf keinen Bock habe. Aber nicht nur meckern und motzen, sondern Energie positiv leiten in Lösungen.
Spannender Punkt, also so eine Aktivität irgendwie und die Oberhand über die Situation zu behalten, auch wenn was schief läuft.
Ja, ja, genau. Und das kannst Guter du, Punkt. Hast du ja in den Rennen auch ständig, da stehst du dann auch. Ich zum Glück noch nicht. Was Platten anbelangt, jedenfalls nicht. Bei Langdistanz-Triathlons stehst du dann ja halt auch oftmals vor Dingen, wo du denkst, was für ein Scheiß. Aber ja. Du musst halt weitermachen oder du solltest weitermachen und solltest dich damit nicht lange aufhalten.
Stimmt.
Oder auch Dinge akzeptieren, die du nicht in der Hand hast. Ich meine, wie oft passiert
das? Ja, das sind ja die Dinge, die du nicht in der Hand hast. Naja, also eine Platten, Bahn kann Platten, ich nicht.
Genau.
Ja, gut, aber genau. Eine Bahn, da habe ich keinen Einfluss. Da,
nee, die kommt exakt, oder exakt, kommt genau.
Nicht und ist pünktlich oder ist
dann ärgerst
pünktlich.
Du dich halt nicht,
genau. Beim Reifen versuche ich natürlich entsprechende Vorkehrungen zu treffen, dass mir da nichts widerfährt, kein Platten, aber auch das kann immer mal passieren.
Ja, ja, das kann ja schon eine ganz gute Schule sein fürs Leben.
Voll, ich meine, du bist Top-Schwimmer, Schwimmwert gestrichen, weil die Wassertemperatur zu kalt ist, gehst du an den Start oder hörst du auf? So, also es sind ja ganz, ganz viele Dinge. Voll. Und das ist ja tatsächlich im wirklichen Leben andauernd der Fall und da findest du schon Parallelitäten und gerade dieses auch irgendwie, was ich zum Beispiel auch ganz faszinierend finde, ist, du bist alleine, stehst halt alleine an der Startlinie, bist auch in der Training alleine, musst halt alleine durchs Intervall durch, hast aber eine Gruppe um dich herum, die dir hilft, das Ganze angenehmer zu gestalten. Ob das jetzt die Familie ist, die dich im Vorfeld unterstützt oder Freunde, die dich im Vorfeld unterstützen, ob das Trainingspartner sind, ob das vielleicht irgendwelche im Hochleistungsbereich dann Bikefitter sind, Physiotherapeuten, Trainer, das ganze Team, also heutzutage musst du, glaube ich, als absoluter Weltklasse-Athlet ein sehr, sehr gutes Team um dich herum haben, bist aber alleine am Start und das ist ja im Leben auch so, dass du viele Dinge oder eigentlich alles musst du irgendwie mit dir alleine ausmachen. Wenn du aber das richtige Umfeld hast, wird das Ganze halt viel angenehmer, spannender, lustiger. Also choose your friends wisely.
Ja. Die Erfahrung kann man auf jeden Fall im Triathlon machen, das stimmt. Ja.
Definitiv, ja.
Wenn ihr jetzt so ein bisschen drüber nachdenkt, welche Momente fallen euch ein, die im Triathlon so schön waren, die ihr erlebt habt, dass ihr das eigentlich jedem anderen Menschen wünschen würdet, das auch mal zu erfahren?
Ja, Momente, da gibt es natürlich, bei mir ist natürlich die Qualifikation für Hawaii, aber das sind ja wirklich sehr außergewöhnliche und grandiose Momente. Die erste Quali für Hawaii in Hamburg, ja 2017, war natürlich der Oberhammer.
Warum?
Das war das Glück pur, weil ja lustigerweise Hawaii auch für mich zu einem Traum geworden ist, obwohl ich ja nun lange Zeit, wie gesagt, gar kein Langdistanz-Triathlet war und erst spät dazu gekommen bin, aber dann schon was von dem Mythos Hawaii mitbekommen habe und im Laufe der wenigen Jahre, die ich dann bei der Langdistanz dabei gewesen bin, dann auch den Traum hatte, nach Hawaii zu kommen. Wenn Langdistanz-Triathlet, dann vielleicht doch irgendwie auch irgendwann mal Hawaii, obwohl ich ja ganz am Anfang meilenweit davon entfernt war, 1,5 Stunden, würde ich mal so über einen Daumen gepeilt sagen, fehlten mir für die Quali. Das ist natürlich schon eine kleine Ewigkeit. Deshalb war es grandios mit diesem schon angesprochenen 2-Jahres-Ironman-Hawaii-Plan, dem ersten 2017, den zu einem Erfolg zu bringen, mit Nils Hilfe. Also es war natürlich der erste Kracher-Moment.
Aber also verstehe ich total.
Ja.
Warum war das so ein Kracher-Moment und warum ist das ein Moment, den du anderen Menschen wünschen würdest, das auch mal zu erleben?
Ja, so eine Hawaii-Quali, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt anderen Menschen wünschen würde, weil das ist natürlich schon sehr aufwendig. Ja, für mich war es großartig, weil ich 2 Jahre lang darauf sehr fokussiert hingearbeitet habe. Also ich habe da wirklich sehr viel reingesteckt, was Training anbelangt. Ich habe 3 Trainingscamps absolviert. Also die Zeit habe ich mir dann auch genommen, um 3-mal für ein paar Tage wegzufahren. 2-mal Fuerteventura, 1-mal im Harz, da gab es dann den Feinschliff. Ich habe an dem Material gearbeitet sozusagen, also ich habe mir ein neues Rad gekauft und dann war ein neuer Neo, aber das Rad war natürlich auch nochmal so ein Game Changer, das hat mich viel schneller gemacht. Im ersten Jahr haben wir massiv an meiner von dir schon angesprochenen Marathonzeit gearbeitet, da wurde ich eine Viertelstunde schneller und habe dann eben diese besagten 3:13 geschafft. Also es waren 2 intensive Sportjahre und wenn die dann wirklich gekrönt werden mit einer Belohnung, die da lautet, du hast es geschafft, dein Ziel geschafft, du bist bei der Quali vorne gelandet, hast die Hawaii-Quali geschafft, dann ist es natürlich ein großes Glück, dass dieser ganze Effort auch belohnt wird.
Also letztendlich die...
Hawaii war wirklich ein Traum, was man alles gesehen hat, gehört hat. Ich hatte vorher ja auch immer nur, also so oft ja noch gar nicht, aber die Übertragung, die Bilder aus Hawaii gesehen, und das war natürlich ganz weit weg und auch noch 3-4 Jahre, bevor ich mich qualifiziert habe, war das eine ganz andere Welt, mit der ich mich ja überhaupt nicht verlinkt habe, sozusagen. Da hatte ich gar nichts mehr zu tun. Und dann bin ich plötzlich selber dabei bei diesem Ereignis. Das ist schon ein geiles Gefühl dann. Mhm. Weil ich halt immer schon Sportler war. Ich bin Bewegungsmensch und ich wäre eigentlich auch am liebsten damals als Fußballer, als Kind, wäre ich dann natürlich, war mein Traum, mit der Fußballnationalmannschaft irgendwann Weltmeisterschaften zu spielen und den Weltmeisterpokal in die Höhe zu stemmen. Also ich war immer sportbegeistert und hatte auch Bock auf gib ihm.
Also ich überlege die ganze Zeit, wenn du es erzählst, was das ist, aber vielleicht ist es so, du betreibst einen Aufwand, ne? Bist 2 Jahre lang so richtig motiviert und ziehst durch und gibst alles dafür und dann die Belohnung, dann der wahr gewordene Traum von Hawaii. Aber das, was du dann gefühlt hast, ist am Ende doch sowas wie Selbstwirksamkeit. Also das ist das, was man Menschen wünscht, irgendwie die Erfahrung zu machen, wenn dir was wichtig ist und du alles dafür gibst, was in meiner Macht steht und du schaffst es, das ist ja dann, hast du dir ja selber zu verdanken. Ist ja keiner zu dir gekommen, der gesagt hat, so Thorsten, du machst das jetzt, 2 Jahre lang hast du das zu tun, sondern du hast ja dann ein Umfeld geschaffen, du hast dir das Material ausgesucht, das war ja alles auf dich zurückzuführen.
Ja.
Sozusagen. Und dann ist es ja das Gefühl von, ich habe selber was geschafft und die Selbstwirksamkeit zu erfahren.
Ja, genau. Das habe ich mir selber vorgenommen, habe Nils gefragt, ob er das für sinnig hält, dass wir da so 2 Jahre ranklotzen und er hielt es für durchaus nachvollziehbar, meine Idee. Und wenn man da noch die Grundlage, eben das Backup bekommt von Nils, dann dachte ich mir, versuchen wir es einfach mal.
Ja.
Und ja, dann ist es toll zu sehen, dass das, was ich da reinstecke, meine Vorstellungen, dass die auch verwirklicht werden, ich die verwirklichen kann.
Ja.
Aber letztlich muss ich dann ja auch sagen, es wäre zwar natürlich eine große Enttäuschung gewesen, wenn ich es nicht geschafft hätte, aber da ist es dann auch wieder der Prozess, bei dem ich gesehen habe, ich habe mich ja deutlich verbessert, ich bin in einen guten Zeitbereich gekommen, habe mich dann im Vergleich zu den Anfangsjahren um 1,5 Stunden verbessert. Also ich bin in den Bereich der Qualifikation gekommen. Wenn es dann irgendwie nicht funktioniert hätte, wäre es natürlich traurig gewesen. Aber ich hatte den Prozess, ich habe die Veränderung, die Verbesserung bei mir gesehen. Das ist dann auch eine Selbstwirksamkeit. Mhm. Das, was ich auch erreichen wollte, fitter, schneller, besser zu werden, das habe ich dann ja auch geschafft. Ob du die Qualifikation schaffst, das hängt dann ja noch von anderen Faktoren ab, auch von ein bisschen Glück. 2017 war das ja dann auch eine hochdramatische, spannende Geschichte, dass es dann letztlich geklappt hat. Hätte auch ganz knapp schief gehen können, wie es 2022 beim ersten Versuch in Frankfurt um 1,5 Minuten schief gegangen ist. Kann alles passieren. Aber ich hatte diese 2 Jahre, die mir auch schon wahnsinnig viel gebracht haben und auch wahnsinnig viel Spaß gemacht haben. So anstrengend es war. Meine Freundin, die liebe Wiebke, sagte 2017 nach der Qualifikation, du hattest in diesem letzten Jahr, also in der vergangenen Saison, so viel Spaß wie in den, wie viel hatte ich davor? 5 Saisons nicht. Obwohl das halt wirklich fordernd war in allen Bereichen. Aber ich hatte Bock drauf.
Dafür hat sich ja schon gelohnt dann.
Genau. Und dafür lohnt sich dann schon. Ich hatte eine Motivation, hatte ein Ziel und dem bin ich hinterhergelaufen im wahrsten Sinne des Wortes. Aber der Prozess war schon geil und wenn es gekrönt wird, umso geiler.
Ich glaube, das ist der Flow-Zustand. Das ist das bei mir und das ist, glaube ich, tatsächlich jeder, der das schon mal gespürt hat und das kann man auch im Training spüren und das spürt man auch, spüre ich jetzt zum Beispiel auch wieder, wenn du so Einheiten hast, durch die du dich durchkämpfen musst, das kennt jeder von uns dreien, und dann merkst du auf einmal, okay, du, Eliud Kipchoge sagt immer, you have to embrace the pain, das gehört ein bisschen mit dazu, du setzt dich mit der Situation auseinander, akzeptierst sie und dann kommst du in diesen Flow-Zustand rein und dann kämpfst du dich durch eine Einheit, durch einen Long Ride, durch eine Intervallsession und bist am Ende, sitzt du da völlig erschöpft und denkst, wie geil war das? Das kennt jeder von uns. Jeder von uns fällt wahrscheinlich sofort 3, 4, 5 Sessions ein. Bei mir ist es oftmals dann auch irgendwie mit Gesellschaft, weil ich Sachen schöner finde, wenn man sie teilt. Und dann sitzt du da und denkst so, wie geil war das gerade? Und diesen Flow-Zustand, das bedeutet, dass du, in den kommst du, glaube ich, nur, wenn du eine Sache ein bisschen beherrschst. Deswegen ist es schwer, das in Sportarten oder ist ja auch Kunst und Kultur, Musik, ist genau das Gleiche, wenn du dir einen Top-Pianisten anguckst und du fragst ihn nach einem herausragenden Konzert, war der natürlich während dieses Konzerts im absoluten Flow-Zustand. Man sagt, man braucht etwa 10.000 Stunden, um eine Sache sehr gut zu beherrschen. Wenn du dich mit Sportlern oder Künstlern unterhältst und die gucken, wann sie angefangen sind, in die Weltspitze zu kommen, sind das oftmals diese 10 Stunden, die sie investiert haben, wann sie das erste Mal auf der Bühne standen oder einen großen Wettkampf hatten. Also das heißt, du musst schon eine gewisse Qualität haben, um in diesen Flow-Zustand zu kommen. Jetzt kommt wieder dieses talentfreie Triathlon. Egal wann du anfängst, kannst du dich in diesen Disziplinen so verbessern, dass du irgendwann in diesen Flow-Zustand kommst. Diesen Flow-Zustand werden Anfänger nicht in den ersten 1, 2 Jahren haben. Wenn du aber eine gewisse Fitness hast, dass du vom Kopf her so weit gehen kannst, dass du deine vermeintlichen körperlichen Grenzen überschreiten kannst, dann kommst du in diesen Flow-Zustand. Mhm. Das ist ganz witzig, dass du sagst, Wiebke hat gesagt, du hast in dem Jahr so viel Spaß gehabt wie in den 5 Jahren davor nicht. Weil in den 5 Jahren davor warst du noch gar nicht so fit, um in diesen Flow-Zustand zu bekommen. Wenn du deinen ersten Ironman machst und du finishst den nur, dann geht es darum, irgendwie diese Distanzen zu bewältigen. Und dann stolperst du dann nach 13, 14 Stunden ins Ziel und bist unfassbar glücklich, dass du diese vermeintlichen Distanzen irgendwie geschafft hast. Wenn du dich dann aber 3, 4 Jahre richtig drauf vorbereitest, super Material hast, an deiner Technik feilst, dann geht es nicht mehr darum zu finishen, sondern dann geht es darum, das Ding zu racen. Und dann kommst du vermutlich auch in dem Rennen irgendwann in diesen Zustand des Flows. Im Training bist du aber mehrfach schon in diesen Flow-Zustand gekommen. Mhm. Und dieser Flow-Zustand, das ist das, was mich zum Beispiel immer noch catcht. Also das merke ich jetzt wieder, dass ich beim Radfahren hast du dann, wie gesagt, irgendwelche Distanzen oder du hast eine coole Gruppe. Aber so diese vermeintlichen Grenzen zu überschreiten und dann dich konzentrieren zu müssen, du schwitzt anders, du konzentrierst dich auf deine Atmung, du merkst irgendwas, es gibt nichts anderes in dieser Situation. Es geht einfach nur darum, wie schaffe ich das jetzt, diese Situation bestmöglich zu überstehen.
Oder zu meistern. Auch
zu meistern, genau. Ja. Und das ist dann dieser Flow. Und ich glaube, dass dieser Flow ein ganz, ganz, ganz wichtiger Bestandteil ist, weil du dann auch eine riesen Dopaminausschüttung hast und wir alle sind Dopamin-Junkies. Dopaminausschüttung ist auch unabhängig vom Erfolg. Also das heißt, es ist nicht geprägt, dass du dieses Intervall besonders gut durchgelaufen bist oder dass es das erste Mal in deinem Leben 300 Kilometer auf dem Rad waren. Das kannst du auch in anderen Situationen haben. Aber du bist in der Situation eins mit dir und dem, was du machst. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor. Bei mir ist es die Hauptmotivation. Und das ist etwas, was, glaube ich, Leute, die noch nie mit dem Sport was zu tun haben, ich glaube, wenn die das spüren, das ist auch immer das, was ich versuche, Anna, meiner Frau, zu vermitteln, irgendwie, wenn ich dann irgendwie mit diesem glücklichen Grinsen, sie ist mit Kasper vorgefahren, an die Ostsee mit dem Auto und ich komme dann da an, habe dieses dicken Grinsen im Gesicht, das dann zu beschreiben. Mittlerweile weiß sie das, dass ich das brauche, sonst bin ich halt einfach den ganzen Tag irgendwie ein bisschen grumpy und so bin ich halt den restlichen Tag einfach super gut gelaunt und mache Quatsch. Und das würde ich irgendwie jedem mal wünschen, dass er dieses Gefühl des Flows, dass er das mal spürt, weil das ist halt, das kann man sich für Geld halt nicht kaufen, das kann man sich ja nur erarbeiten.
Also bei dir war es ja diese Selbstwirksamkeit, das hast du jetzt dann nochmal so ein bisschen bestätigt und auch beschrieben, aber ich verstehe es auch so, dieser Moment, wo man mit dem, was man gerade macht, völlig eins ist.
Genau.
So, wo du mit den Gedanken nur noch bei der Sache bist, wo du merkst, es läuft, es fällt mir leicht oder schwer, aber ich mache auf jeden Fall weiter und so, das ist ja dieses
Das ist dann Selbsterfahrung.
Du hast, als du das, die Frage gestellt hast, habe ich sofort dann auch natürlich gedacht, irgendwie so an die großen Erfolge. So, was waren denn so deine großen Erfolge und wo warst du denn in diesem Zustand? Was hat dich total gecatcht? Und das hast du dann ja auch in Rennen, als ich zum Beispiel in Regensburg Dritter geworden bin oder auch damals beim Bonn-Triathlon, als ich den gewonnen habe. Das war eine Leichtigkeit, dass ich wirklich, ich habe, also in Regensburg war das ganz krass, da habe ich meinen Körper verlassen. Da habe ich mich wirklich von außen gesehen, habe ich gesehen, wie ich da lang gelaufen bin, an dieser langen Strecke an der Donau. Mhm. Neben mir die Kameramotorräder, vor mir war Andi Böcherer, habe gedacht, so kriege ich ihn irgendwie. Da habe ich, also ich war wirklich Zuschauer von meinem Rennen. So, und in Bonn war es so eine spielerische Leichtigkeit, dass ich einfach, der Sabatschus ist eine Minute vor dir, okay, dann drücke ich nochmal 5 Sekunden schneller, bin aber schon 3,20 pro Kilometer gelaufen. Mhm. Aber letztendlich war das einfach nur dieser Flow-Zustand, den ich davor beschrieben habe. Das war unabhängig vom Erfolg. Das war dann natürlich, du verbindest das dann irgendwie, weil du dich selber überrascht und weil dann sehr viel Publicity dazu kam oder du irgendwie ein Rennen gemacht hast, was Sponsoren bringt und so. Aber letztendlich war es diese Situation, die du vorher im Training schon gehabt hast.
Und gilt, glaube ich, unabhängig vom sportlichen Niveau
komplett
auf der persönlichen Ebene, ne? Eher dieses, die Erfahrung zu machen, wozu ich imstande bin.
Nee, ich glaube tatsächlich, dass du, um in den Flow zu kommen, auch im Training schon ein gewisses Niveau haben musst. Wenn du nicht gut in der Disziplin bist, glaube ich, gelingt es dir nicht, in diesen Flow zu kommen, weil du technisch nicht imstande bist, dich dahin zu bringen.
Hm. Okay.
Also wenn du jetzt beispielsweise kein guter Tennisspieler bist, dann wirst du kein Match haben, wo du hinterher denkst, alter Schwede, was habe ich hier die letzten...
Ja, okay.
Also ich weiß zum Beispiel, beim Handball, als ich mich in die Hamburger Auswahl gespielt habe, das war ein Sichtungsturnier, Turmweg, Halle, und ich weiß jetzt noch, und damals war ich 12, das ist fast 40 Jahre her, alle anderen haben in Zeitlupe gespielt und ich hatte normale Geschwindigkeit. Das war, ich weiß es jetzt noch, wie dieses Turnier war. Und hinterher sind dann alle gekommen, alter Görke, was hast du denn da gemacht? Und dieser Zustand, und da musst du halt schon gut sein in einer Disziplin. Ich glaube, wenn du nicht die Fähigkeiten hast, dann kommst du nicht in diesen Flow rein.
Ja, das ist ja immer die Empfehlung für Leute, die mit dem Sport überhaupt beginnen. Also bleibt länger
dran, dabei, genau.
Auch wenn es am Anfang mühsam ist, aber hab das Vertrauen, dass es irgendwann gut wird und irgendwann kommt dann auch der Spaß und in der Folge irgendwann vielleicht auch ein Flow. Aber der Flow tritt jetzt jedenfalls bei mir auch nicht so wahnsinnig häufig auf. Ich erinnere mich an einen Flow-Run auf Fuerteventura. Der ist mir immer im Gedächtnis, weil ich da auch mehr oder weniger, wie du es gerade erzählst, mir zugucke. Und es war einfach ein Körpergefühl, das total leicht war. Ich bin über den Asphalt geschwebt und es war alles einfach. Und es fühlte sich so an, als könnte ich das ewig weitermachen. Es war ein traumhaftes Gefühl. Weiß auch noch, wie es sich anfühlte, wie die Umgebung roch, wie ich mich selber gefühlt habe. Und das versuche ich dann auch gerne bei Rennen, in Momenten, in denen es mir nicht so richtig gut geht, versuche ich mich genau daran wieder zu erinnern und das wieder in meinen Sinn wachzurufen.
Das Gefühl
zu Ventura damals, um wieder ein bisschen Energie bei mir herauszukitzeln, Energie aus diesem Flow-Run in Fuerteventura rauszuziehen. Vielleicht habe ich Flow-Runs und andere Flow-Situationen auf einem etwas niedrigeren Level, aber da war es ganz extrem. Ansonsten, weil du ja nun mal nach Momenten fragtest, die ich anderen empfehlen kann oder weshalb ich sage, andere sollten das auch erfahren. Deshalb fallen mir natürlich dann die Extremmomente ein, aber sich für Hawaii zu qualifizieren, das ist ja dann doch ein recht weiter Weg und vielleicht ist es dann doch spannender zu sagen, dass es einfach, also mir jedenfalls, wahnsinnig viel Spaß macht, sich auf unterschiedliche Art und Weise zu bewegen, radeln, schwimmen, laufen. Man kann das ist auch bei mir ein großer Antrieb, man kann das alles, bis aufs Schwimmen meistens jedenfalls, kann man draußen an der frischen Luft machen. Jetzt ja auch bei mir im Winter mit Gravelbike. Und das liebe ich einfach. Also ich liebe einfach diese drei Sportarten und die Abwechslung. Und ich bin ja gar keiner, der die Protagonisten so gut kennt und sich im Umfeld so wahnsinnig gut auskennt. Das war ja damals auch so, als ich das erste Mal auf Fuerteventura im Trainingscamp war und mir jemand sagte, ach, da ist ja der Görke und da ist noch der Relat und ich wusste gar nicht, hey, who the fuck is Görke? Also, wer soll das sein? Triathlet-Profi, kennst du nicht? Also, ich kannte diese ganzen Leute gar nicht, die da wirklich eine große Rolle spielen in diesem Zirkus und das hat sich mittlerweile gar nicht so geändert. Manchmal spreche ich mit Leuten, die erzählen mir Dinge, von denen habe ich noch nie was gehört. Also ich bin nicht so richtig drin in diesem Langdistanz, der Bubble oder in dem Zirkus, wie auch immer, dass ich jeden kenne und genau weiß, was gerade Phase ist, sondern ich mache einfach verdammt gerne diesen Sport. Und ab und zu kriege ich auch mal ein bisschen was mit von dem, was um mich herum passiert. Also ich kenne Sebastian Kienle und ich kenne Frodeno, aber dann wird es schon schwieriger, so langsam dahinter.
Und dieses Abschalten, das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor. Das ist dann, glaube ich, so dieser Zustand vor dem Flow. Den Flow, den ich beschrieben habe, was du eben meintest, den hattest du selten. Das ist aber ganz spannend, dass du das gesagt hast, dass du dich immer auch noch daran erinnerst, wie hat es gerochen. Wahrscheinlich hörst du auch noch deine Füße auf dem Asphalt. Ja. Das ist ja auch ein Tool aus der Sportpsychologie, das dann halt auch abzugreifen. Das ist auch das, was ich versuche, unseren Athleten zu vermitteln. Thorsten hat das halt auch wirklich sehr, sehr gut gemacht. Hast ja auch eine Fortbildung darin gemacht. Und je größer der Werkzeugkoffer ist, und desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, wenn du halt müde bist, dass du es dann auch herausholst.
Ja.
So, und das ist natürlich super, dass du, das sagst du eigentlich jedem, versucht euch diese Momente, wo es richtig gut läuft, abzuspeichern und das hervorzuholen, wenn es dann im Training oder im Wettkampf herausfordernd wird. Und das ist schon die ganz, ganz hohe Kunst. Das, was ich dann halt meinte, ist eher so dieser Flow auch im Training, wenn du halt in Trainingseinheiten, da ist es dann keine Leichtigkeit, aber so dieses, dass man hinterher diese Zufriedenheit hat. Und der Schritt davor, und das ist zum Beispiel bei mir jetzt auch in den letzten Jahren, wo halt einfach die beruflichen Verpflichtungen, auch familiären Verpflichtungen durch meinen Sohn größer geworden sind, was ich halt einfach fantastisch finde, ist dieses Abschalten an der frischen Luft beim Sport. Und da muss man jetzt nicht mal mehr herausragend fit sein, das kann man eigentlich immer, aber so diesen inneren Schweinehund zu besiegen und zu sagen, nee, ich habe jetzt einen echt beschissenen Tag hinter mir und mein ganzer Kopf ist voll mit irgendwelchen Meetings oder irgendwelchen privaten Problemen, aber ich gehe jetzt noch raus und wenn es einfach nur 20, 30 Minuten sind, und zieh das Ding durch und wie gut fühlt man sich hinterher?
Ruhe zu finden da drin.
Genau, ja. Ja, und das ist ja tatsächlich auch ein Gesundheitsaspekt, was, glaube ich, auch in den letzten Jahren viel, viel mehr in den Vordergrund kommt, dass halt jeder weiß, gerade auch Depressionen ist, glaube ich, ein Thema, wo mittlerweile viel mehr drüber gesprochen wird, wo Leute vielleicht auch aufgrund der Schnelllebigkeit, auch der sozialen Medien auch immer mehr reinrutschen, der vermeintliche Druck wird immer größer, aber man weiß, dass halt Bewegung wahnsinnig hilft. Und ich glaube, dass das auch gerade sehr, sehr viele positiv erfahren, dass halt, wenn du ein anspruchsvolles Leben hast, du schaffst es dir, deine Freiräume zu schaffen, an der frischen Luft zu sein und dich zu betätigen. Das würde ich sogar nicht mal mehr als Sport bezeichnen. Das würde ich einfach nur wirklich als Gesunderhaltung bezeichnen, dass das halt wahnsinnig viel wert ist. Und das ist genau, was Thorsten beschrieben hat. Ich finde, wenn ich so 3-4 Mal pro Woche dann einfach noch rauskomme und draußen an der frischen Luft bin, deswegen ist für mich auch Schwimmen und Radfahren eine wesentlich schönere Sportart als jetzt Schwimmen oder auch Krafttraining. Krafttraining ist super gesund. Eigentlich müsste ich Krafttraining machen. Ich habe überhaupt keinen Bock, ins Gym zu gehen. So, das ist, obwohl ich jetzt auch schon über 50 bin, ich merke auch, dass ich das müsste, aber ich habe halt einfach Bock, an der frischen Luft zu sein, weil da halt einfach dieses Abschalten so wichtig ist. Und das hast du natürlich im Triathlonsport auch und kannst natürlich Leute da auch abholen. Da geht es nicht irgendwie um sportliche Leistung, sondern da geht es erstmal nur um Gesunderhaltung. Und wenn sie dann dranbleiben, da bin ich 100% bei dir, weil jeder weiß es ja, Laufen ist für viele echt Pain. Laufen ist gar nicht so eine einfache Bewegung, gerade wenn dann noch irgendwie ein bisschen Übergewicht im Spiel ist. Da muss man erstmal eine Mischung machen aus Laufen und Gehen, damit es gesund bleibt. Und wenn man dann aber auf einmal merkt, ey, warte mal, jetzt irgendwie Alsterrunde hier in Hamburg ist natürlich der Klassiker. Ich hab eine Alsterrunde geschafft. Und irgendwann schaffst du 2 Alsterrunden. Und dann hat man halt auch, dann ist man halt drin. Ja. Also dieses Dranbleiben, das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und da, glaube ich, hören ganz viele auch zu früh auf, weil sie halt einfach frustriert sind und nicht da sind, wo sie hinwollen. Ungeduld ist natürlich auch, heutzutage will man immer die Sachen sofort.
Ja.
Amazon Prime, per Demand, morgen ist die Sache da, hast keinen Bock mehr drauf zu warten. Ja, ist ja so. Also das ist auch wieder, es klingt so blöd, aber auch da hast du wieder diese Parallelitäten vom Triathlon-Sport, Ausdauersport zum Leben.
Triathlon musst du geduldig sein.
Du musst geduldig sein. There are no shortcuts, ist einfach so. Wenn du Shortcuts nimmst, verletzt du dich.
Also ihr macht ja beide schon lange Triathlon oder seid lange im Triathlon. Du als erster Athlet, dann Coach und du als nur in Anführungszeichen Athlet. Und ich glaube, also ich habe früher immer gesagt, man braucht, glaube ich, einen gewissen Sprung in der Schüssel, um im Triathlon lange dabei zu bleiben. Aber mittlerweile würde ich sagen, es ist kein Sprung in der Schüssel, sondern eher sowas wie so eine gewisse Sehnsucht, die man für den Sport, also die man haben muss, um lange im Triathlon zu bleiben. Was für eine Sehnsucht ist das bei euch, die euch bei der Stange hält?
Bei mir ist die Sehnsucht nach Dopamin. Nee, also bei mir ist es wirklich, was ich eigentlich ja eben auch die ganze Zeit gesagt habe, so dieses gesund und zufrieden sein.
Kann so einfach sein.
Das hält mich wirklich an. Also das ist, ich überlege jetzt halt gerade, ob das irgendwie eine andere Sportart sein könnte, aber viele andere Sportarten sind dann halt wieder, wenn du jetzt nur schwimmst, musst du ein Becken haben. Wenn du Ballsportarten machst, brauchst du Spielpartner. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor, dass du es alleine machen kannst. Ziehst halt einfach Laufschuhe an und gehst raus. Wenn du jetzt irgendwo im Schnee wohnst, Norweger oder in den Bergen, wäre wahrscheinlich Skilanglauf genau das Gleiche, wenn man es halt kann. Ich kann es halt nicht. Oder Bergtouren. Ich glaube, da werden sich jetzt sehr, sehr viele erkennen, dass wenn sie jetzt vom Job kommen und dann nochmal rausgehen in die Berge. Bei mir ist es halt einfach diese Sportart, die habe ich halt gelernt, die kann ich. Und die ist für mich auch leicht anwendbar. Dann kommt natürlich noch hinzu, dass es bei mir auch hilft, dass ich noch den Bezug zu meinen Athleten habe, die ich betreue und auch zu den Neuerungen, die ich mache. Irgendwie versuche ich das auch immer noch so ein bisschen selber zu erfahren quasi. Natürlich nicht mehr auf dem hohen Niveau, das kriege ich nicht mehr hin. Aber ich versuche schon noch die Sachen auszuprobieren, die ich mit den Athleten mache. Und ich merke aber, dass letztendlich so dieser Dopamin-Kick und dieses Gesundbleiben mich noch so erfüllt, dass ich das, ja, also ohne das könnte ich, würde es mir nicht so gehen, wie es mir geht.
Mhm. Bei mir ist es der große Bewegungsdrang, der befriedigt werden muss. Bin nun mal ein Bewegungsmensch und muss irgendwie raus und irgendwas tun. Der Junge muss an die frische Luft. Aha. Und das mache ich dann eben. Und finde es richtig schön, und ich hoffe, das geht dann eben auch noch ein bisschen länger, dass ich damit gefordert bin im Training, aber auch gerne mal in diesen Wettkämpfen. Also das ist schon die Sehnsucht. Auch in Wettkämpfen ab und zu mal. Das ist die Herausforderung, ja, tatsächlich. Okay. Also auch bei der Hamburger Meisterschaft jetzt eine kleine Herausforderung zu haben. Aber natürlich noch mehr bei den Langdistanz-Triathlons. Also diese Herausforderung finde ich halt auch immer mal nett. Und das Besondere finde ich auch bei diesen Triathlons, gerade Langdistanz-Triathlon, du hast einmal im Jahr diese große Herausforderung, jetzt bei mir im Fall der Norseman in diesem Jahr, auf diese Herausforderung arbeitest du 8, 9 Jahre hin und dann sollte es möglichst an diesem Tag auch mehr oder weniger funktionieren. Anders als beim Fußball, bei mir mit dem FC Vorhand Uhr jedes Wochenende ein Spiel und dann gucken wir mal halt von Wochenende zu Wochenende. Das ist ja auch der große Unterschied zu diesem Langdistanz-Triathlon. Ich als Normaltriathlet, ambitionierter Normaltriathlet, habe einmal im Jahr so ein Highlight und da muss es irgendwie möglichst hinhauen. Und diese Herausforderung, sich darauf gut vorzubereiten, das finde ich halt auch besonders spannend. Also das ist schon noch eine Qualität, die ich gerne habe in meinem Leben, auch wenn sie sehr zeitaufwendig ist. Und was noch hinzukommt, ist die Gesundheit. Die ist bei mir dann ja doch mit meiner Rücken-OP, die ich damals hatte, auch noch sehr bedeutend. Dabei hilft mir dann eben auch der Sport. Ich weiß genau, als ich dieses Mitfaserbuch geschrieben habe, habe ich ein Jahr lang nicht so wahnsinnig viel Sport gemacht. Das hat sich sofort niedergeschlagen in dem Rücken, in Rückenproblemen. Als ich dann dieses Buch abgeschlossen hatte und wieder in den normalen Trainingsrhythmus gekommen bin, waren die Schmerzen weg. Mhm. Also Bewegung ist, gilt ja eigentlich für jeden. Das ist jetzt bei mir ganz besonders intensiv da, aber für jeden gilt ja, Bewegung hilft immer, auch wenn man Knieprobleme hat, was auch immer. Dann geht es ja nicht darum, dass man das sein Leben lang stillhält, sondern Bewegung, die adäquat ist, die muss da rein. Sich bewegen ist wichtig und für mich umso mehr. Und ich merke, der Triathlon, selbst in dieser intensiven Form, tut mir gut. Ich fühle mich gut, ich fühle mich wohl, ich fühle mich gesund. Ich fühle mich in meinem Körper, in meiner Haut total wohl, so wie ich bin, mit der Fitness, mit dem Level. Und das möchte ich halt auch beibehalten. Da spielt der Triathlon, der Sport, eben auch eine große Rolle. Das ist auch meine Sehnsucht, das zu bewahren.
Beinhaltet aber natürlich auch so eine gewisse Reife, in Anführungsstrichen. Also ich glaube, jetzt als 12-, 13-, 14-Jähriger hättest du keinen Bock darauf, wenn man sagt, so, du musst dich jetzt mehrere Jahre auf dieses Ziel vorbereiten. Also da muss man ja erstmal ein gewisses, ja, wie gesagt, eine gewisse Reife oder ein gewisses Alter erreicht haben oder halt eine gewisse Persönlichkeitsstruktur auch haben. Weil ich glaube, dass halt einfach der Triathlon-Sport natürlich für viele auch wahnsinnig langweilig erscheint oder wirkt. Wir denken, das macht doch überhaupt gar keinen Bock. Also da immer nur Schwimmen, Radfahren und Laufen und überhaupt keine Interaktion mit den Leuten zu haben. Also hast du natürlich schon, aber nur, wenn du mit anderen trainierst. Also ich bin zum Beispiel auch sehr kritisch, wenn ich sehe, dass viele Kinder schon sehr, sehr verbissen an die Sache rangehen oder halt schon sagen mit 8, 9, 10 Jahren so, ich mache jetzt Triathlon und da schon sehr viel Input reinbringen. Da bin ich zum Beispiel überhaupt kein Fan von, weil da ist die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr groß, dass sie dann irgendwann, wenn es zählt, 17, 18, 19 sind, ausgebrannt sind. Also da finde ich dann zum Beispiel so Spielsportarten oder auch ein schnelleres Feedback viel, viel, viel besser. Auch ja, aus
sozialer Hinsicht.
Sozialer Hinsicht auch. Also da muss man auch so ein klein bisschen vorsichtig sein und man muss halt auch einfach erkennen, dass das auch kein Sport für jedermann ist. Also das muss man halt auch sagen. Also wenn man halt einfach so ein, wenn man halt einfach Bock hat auf Sport mit anderen oder auf diesen kurzfristigen Erfolg, diese klassischen Spielsportler, hast du ja irgendwie, spielen sich 2 Minuten ein und dann geht's um Punkte. Da bist du natürlich im Triathlon der Verkehrte. Also der Sport ist definitiv auch nicht für jeden. Davon bin ich auch ganz überzeugt. Und es kann aber, kann sich halt entwickeln. Also ich glaube, dass viele, die dann in Phasen sind, das ist ja auch immer so, wann kommen die Leute zum Triathlon? Gerade bei den Männern ist es oftmals, glaube ich, wirklich auch so ein Midlife-Crisis-Ding, dass sie dann halt irgendwie, die Kinder sind aus dem Haus, jobmäßig sind sie auch so ein bisschen gesettelt, wissen, in welche Richtung das gehen und dann haben sie auf einmal Zeit und dann denken sie, okay, was kann ich jetzt machen? Und dann kommen sie zum Ausdauersport und merken dann auf einmal, hey, warte mal, mit der Attitude, die ich im Job gebracht habe, wenn ich die jetzt in den Sport investiere, kommt ja unheimlich viel bei raus.
Und es tut noch gut.
Und es tut noch gut. Dann kriegen sie noch positives Feedback, weil auf einmal, Alter, was ist mit dir denn los? Hast du abgenommen? Du siehst ja aus wie vor 10 Jahren. So sahst du ja im Studio nicht mehr aus.
Bist du krank?
Und dann ist es, das war immer, wenn meine Oma zu mir gesagt hat, bist du krank, wusste ich, dass ich topfit bin vorher. Ja, genau. Und wenn sie dann danach gesagt hat, oh Nils, jetzt siehst du wieder gesund aus, wusste ich wieder, okay, jetzt musst du wieder trainieren.
Das ist ein schmaler Grat an dem Punkt vom Triathlon.
Genau.
Wenn mich meine Eltern damals als Kind in einen Schwimmverein gesteckt hätten, da hätte ich mich aber mit Händen und Füßen gewehrt, weil ich das auch unfassbar langweilig fände. Das wäre als Kind für mich nichts gewesen. Da war der Fußball eben auch in der Gemeinschaft mit den anderen zusammen, mit denen ich dann auch auf dem Bolzplatz war, nicht nur im Verein, sondern am Bolzplatz oder auf der Straße haben wir Fußball gespielt. Das war genau das Richtige. Also als Kind wäre mir das nie in den Sinn gekommen. Deshalb habe ich ja nun erst mit 45 angefangen, diese Einzelsportarten zu intensivieren, um auf die Langdistanz zu gehen. Ja, und ich finde es auch immer ein bisschen schade, wenn ich so viele, auch ganz junge Leute im Fitnesscenter dann sehe, an den Geräten. Da denke ich dann auch immer, ach, wollt ihr nicht lieber Volleyball spielen, Handball, Fußball, so in einer Gemeinschaft? Das ist nicht netter, als im Gym Gewichte zu stemmen in so jungen Jahren. Und neulich habe ich auch eine Gruppe, ich weiß nicht, wie alt die waren, waren die 15 oder 14? Also die fangen ja schon frühzeitig an, sich zu stählen und ihre Muskeln aufzubauen. Und ich finde es eigentlich immer schade, aber gut, muss jeder selber wissen. Muss jeder selber wissen, aber für mich wäre das nichts gewesen. Und wie gesagt, auch da das Gemeinschaftsgefühl, in der Truppe was gemeinsam zu schaffen, möglichst, ist doch eigentlich viel netter, gerade in jungen Jahren.
Ja, auch diese Aufregung von diesem wöchentlichen Spiel, ne? Wenn du nachher wirklich im Verein spielst und irgendwie Liga spielst oder so. Ich meine, das ist halt jedes Mal wieder diese Aufregung, schaffe ich das nicht? Und dieses Gefühl, auch aufs Spielfeld zu laufen, also da erinnere ich mich auch super gerne dran. Der eine ist dann eher noch, ich meine, das finde ich jetzt immer ganz witzig, wenn du das siehst bei den Kids, bei meinem Sohn, hast du dann halt irgendwie so die absoluten, die brennen dafür. Also jetzt gerade auch mein Sohn, der hat halt einfach Bock drauf, ist auch so ein Bewegungsjunkie und der steht dann da und andere stehen dann auf dem Feld und popeln und gucken so durch die Gegend und du denkst so, Wahnsinn, wie faszinierend das ist. Ja, und das heißt ja gar nicht, dass ich das Blatt nicht in 5 bis 10 Jahren wenden kann. Vielleicht hat mein Sohn, ich hoffe nicht, aber dann überhaupt keinen Bock mehr und der andere ist die absolute Superrakete. Aber das ist halt so schön zu sehen, wie unterschiedlich die Menschen und die Charaktere halt gerade bei den Kids halt sind. Ich glaube aber trotzdem, dass dieses wöchentlich auf dem Platz stehen, sich zusammenreißen und zu sagen, ey komm, das Spiel wollen wir jetzt gewinnen, dass das total gut ist, weil du halt auch da wieder Parallelität zum Leben, du wirst halt auf Prüfungssituationen vorbereitet oder auf Situationen, wo es halt zählt und das ist dann schon auch ganz cool. Und das ist bei den Kids, glaube ich, ganz gut, wenn die dann so Sportarten machen, wo sie das regelmäßig haben und nicht nur wie beim Triathlon dann 3-4 Mal im Jahr.
Und du musst sie mit anderen Leuten arrangieren. Du
bist im Team. Voll, absolut.
Mit denen musst du zusammenarbeiten oder in dem Fall zusammen spielen.
Absolut.
Und du musst dich halt auch für die anstrengen, die vielleicht einen schlechten Tag haben und dich da aber auch irgendwie in den Situationen darauf verlassen, dass die für dich da sind, wenn es bei dir mal nicht so läuft.
Genau.
Das sind auf jeden Fall auch so Fähigkeiten, die man im Triathlon nur bedingt lernt. Aber ich weiß gar nicht, wie wir da hingekommen sind. Also irgendwo sind wir abgebogen und sind dann bei Mannschafts- und Kindersport gelandet. Ich wollte mit euch ja ursprünglich über so eure allgemeine Sicht auf den Triathlon reden. Und ich würde sagen, das haben wir auch geschafft. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem, was ihr erzählt habt. Vielen Dank
dafür. Das ist schön. Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
Großen Spaß gemacht.
Ja, dank dir, dass wir dabei sein durften. Zeit ist gerannt, ist immer ein gutes Zeichen.
Also, danke an die beiden Gäste, danke an dich fürs Zuhören, danke an In Silence und Selfish für die Unterstützung und jetzt freue ich mich drauf, wenn wir uns ganz bald auf der Trivue-Tour sehen. Wenn du noch kein Ticket hast, dann holst du dir jetzt auf trivue.de oder schau schnell in den Shownotes vorbei.